erwischen im Fall.
Ein herzliches Willkommen zurück zu Parlando. Mit mir, Bernhard Hanski, und einem spannenden Gast aus der Welt der Oper. Heute darf ich eine ganz bezaubernde Kollegin begrüßen, mit der ich das große Vergnügen habe und seit mehr als 10 Jahren die Bühne teilen darf. Sie ist, man muss es sagen, eine Institution der Semperoper Dresden, wo sie seit fast 4 Jahrzehnten das Publikum begeistert und mit ihrer strahlend fröhlichen Bühnenerscheinung entzückt. Ihr Einstand hätte spektakulärer nicht sein können. Ausgerechnet mit der halsbrecherischen Partie der Zerbinetta aus Richard Strauss' Ariadne auf Naxos stellte sie sich den Dresdnern erstmalig vor. Viele weitere Partien als festes Mitglied des Opernensembles sollten folgen. Darunter unter anderem die Gretel, Susanna, das Blondchen, die Fiakamilli, Zerlina, Musetta, die Puppe Olympia oder Verdis Nanetta, um nur einige zu nennen. Eine eher kleinere Partie muss aber ganz prominent an erster Stelle genannt werden. Denn mit ihr dürfte sie weltweit wohl einen Rekord aufgestellt haben. Es ist die Papagena, die sie seit 37 Jahren durchgängig in der nunmehr 3. Inszenierung an ihrem Dresdner Stammhaus verkörpert. Und ein Ende ist, so sehe ich das glücklicherweise, erstmal noch nicht in Sicht. Wenn sie nicht selbst singt, hilft sie anderen, es bühnentauglich zu lernen. Als Professorin für Gesang ist sie seit vielen Jahren an der Dresdner Musikhochschule eine geschätzte Pädagogin und hat nicht wenige Sopranistinnen an führende Opernhäuser bringen können. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal wieder auch abseits der Bühne treffen, um nun gemeinsam über ihren spannenden Lebensweg und das Singen zu plaudern. Meine liebe Freundin und hochgeschätzte Kollegin, Professorin Christiane Hossfeld. Hallo, liebe Christiane.
Hallo und herzlich willkommen.
Das große Stichwort. Kannst du ungefähr abschätzen, wie oft du sie gesungen hast?
Hunderte Vorstellungen werden es gewesen sein, aber ich kann das nicht, ich habe nicht gezählt.
Was schätzt du so ungefähr? Aber in die Tausender geht's noch nicht.
Nee, also wenn man das jetzt, das sind 37 Jahre im Jahr, 10, 15 Vorstellungen, kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viel das gewesen sein mag.
Ja, es gibt ja Spielzeiten wie eben jetzt, da läuft eine Zauberflöte bis zu 30 Mal.
Ja, ne? Man singt ja nicht alle Vorstellungen, aber es gab Vorstellungen, wo ich also fast allein das gemacht habe. Aber mittlerweile ist es ja auch im jungen Ensemble angekommen und die Kolleginnen machen das auch ganz schön.
Was denkst du denn, was prädestiniert dich für diese wunderbare Nebenrolle, dass du sie trotz aller Hauptpartien, die du ja auch immer nebenher gesungen hast, nicht losgeworden bist? Weil du hast selber schon gesagt, mittlerweile ist ein junges Ensemble ist ja auch dafür da. Warum begleitet sie dich doch so lange?
Naja, vielleicht liegt es auch daran, weil ich von der Optik, ich bin relativ klein. Und dass diese vielleicht, ich würde es mal jetzt so sagen, vielleicht diese etwas puppige Optik unterstreicht das und macht diese Papagena möglich. Ja, das andere ist, dass ich sehr viel Wert darauf lege, gute Dialoge zu sprechen, Text zu sprechen.
Das ist nicht unwichtig in einer Zauberflöte.
In dieser Partie lebt von dieser Veränderung, von dieser alten Frau, von wie man das auch immer machen kann. Das liegt ja am Regisseur. Aber das habe ich eigentlich immer sehr genossen. Und ich glaube, diese Kombination zwischen Optik, Sprechen und die hohe Stimme, das wird's wohl sein, dass ich halt auch mir nicht zu blöd bin, blöd zu sein.
Ja,
das ist auch ganz wichtig. Ich bin ein sehr komödiantisch veranlagter Mensch, dem es unglaublich Spaß macht, sich zu verändern, sich zu verstellen, in verschiedene Figuren zu springen. Das ist eigentlich immer schon meine Wahrnehmung gewesen auf der Bühne für mich. Ich will mich verändern können, in etwas hineinschlüpfen und gucken, wer ich dann werde.
Schön. Und daraus höre ich auch, du hast wirklich bei der, sagen wir mal, 700. Papagena immer noch Spaß, ja?
Ja, immer. Toll. Und es ist immer neu. Man weiß ja auch nie, wer der Kollege ist, der Papageno ist. Es gibt keine Routine. Das, sowas kenne ich nicht. Es gibt jede Sekunde auf der Bühne ist eine Erfahrung, eine Ersterfahrung für mich. Schön. Ich bereite mich vor, ich gehe das alles durch und dann lebe ich in diesem Moment spontan das, was ich da tue.
Ja, also das lebt natürlich auch dann von deinen Bühnenpartnern. Ich meine, du hast viele Papagenos aus der Taufe gehoben, unter anderem mich, aber auch viele namhafte Kollegen, Olaf Bär, Andreas Scheibner, Markus Marquardt. Ne? Du hast ganz viele verschiedene Sichtweisen von Papagenos auch bekommen und sicherlich auch dadurch so ein bisschen immer wieder die Frische dir erhalten. Ja. Oder wie ist das?
Ja, naja, ich sagte ja, mir ist es ja mal passiert, wir hatten in der ersten Inszenierung die Papagena mit so einer großen Pappmaske vorm Gesicht als Alte und ich habe dann zum Kollegen gesagt, wenn das irgendwann mal keinen Sinn macht, diese verknitterte alte Maske abzumachen und da, wenn man sie abmacht und dann kommt noch was Schlimmeres unten vor, dann würde ich sagen, ist gut jetzt. Aber das sind so auch Momente, wo man sagt, ja, also es sind schon Generationen und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon den Moment, wenn ich dann die Papagenos so vor mir sehe, die mittlerweile meine Söhne sein könnten, ja. Wo ich dann denke, oi, uiui. Na gut, okay, gehen wir's an.
Aber das ist doch auch wieder der Zauber des Theaters, dass das am Ende wieder gar keine Rolle spielt über dem Orchestergraben, oder?
Ich meine, die Fernwirkung ist ja auch eine gewisse verschwimmende Geschichte.
Ja, eben.
Ja, so ein Altersunterschied über eine Entfernung von 30, 40 Metern relativiert sich manchmal.
Das will ich schon meinen.
Wenn die Körpersprache, wenn der Gestus jugendlich ist und sich das ein bisschen, kann man da viel kaschieren, meine ich. Jetzt und verschwinden lassen. Wir sind Theater, ist Magie, ist Zauber.
Richtig.
Ja,
richtig.
Wir sind nicht im Fernsehen, wo man jedes Augenlid klappern sieht, sondern wir sind auf der Bühne in einer Zauberwelt, akustisch und visuell.
Ja. Aber ich finde auch toll, dass dir da in keiner Weise, ich meine, Altersdiskriminierung, wissen wir alle, ist ein Thema, aber dass sich da Gott sei Dank niemand gemeldet hat und dich einfach walten lässt, weil man sagt, sie machten eine tolle Arbeit, ob sie nun 20, ob sie 40, ob sie 50 ist. Das ist doch auch großartig, muss man sagen. Ist nicht selbstverständlich,
nein,
wie wir wissen.
Nein, ist nicht selbstverständlich, nein, unbedingt. Also da bin ich auch sehr dankbar für das Vertrauen und für die fast grenzenlose Unbefangenheit, die mir da von der Leitung entgegengebracht wird.
Ja. Und was ich auch sagen muss, eben aus meiner Perspektive, als ich meinen ersten Papageno eben in Dresden gesungen habe, für mich ist das eine ganz inspirierende Sache und eine große Unterstützung, so eine erfahrene Kollegin zu haben. Da kommt mir nicht einmal der Gedanke, oh mein Gott, die ist ja älter als ich. Ich finde das eher wirklich was Beflügelndes, wo ich denke, diese Frau hat schon mit den großen Papagenos hier in diesem Haus gestanden. Ich kann davon doch nur profitieren und lernen.
Na gut, wir sind ja nicht in dem Paar nur den ganzen Abend auf der Bühne. Der Papageno hat schon doch erheblich viel mehr zu singen und zu gestalten. Also man kann es daran sicherlich nicht sich orientieren. Das Happy End Ja.
Nein, aber also ich muss sagen, es war ja nicht nur mit deinem Fall, aber dann eben auch eine Ute Selbig, die da noch eine Pamina gesungen hat. Und ich fand das eben so toll in Dresden, dass sich das so gemischt hat. Da hast du eben die sehr jungen Sänger, die wirklich reinwachsen, und dann hast du eben die gestandenen Kollegen. Und ich finde, das ist doch so ein tolles Miteinander. Also mir tut jeder leid, jeder junge Sänger, der das nicht erleben kann.
Ja, das ist leider eine Entwicklung, die nun der Sache geschuldet ist. Ich muss ehrlich sagen, als ich hier angefangen habe, da lebten auch noch die großen Namen.
Ja.
Und man, der und der und der und der hat die Hexe gesungen, mhm, und den Hänsel und Gretel und weißt du noch und der und der. Und man hatte dann schon auch Respekt und hat, toll, und dann darf ich noch mit dem auf der Bühne stehen, den habe ich noch erlebt und solche Sachen. Ja. Das.
In deinem Fach zum Beispiel die Eleonore Elstermann, ne?
Ja, natürlich.
Die Koloratöse, die große Dresdner Koloratöse. Ich weiß nicht, wie du noch alles kennengelernt hast.
Ganz viele.
Ja,
ganz,
die Reichelt, ganz viele. Hast du die Reichelt noch kennengelernt?
Nee, die habe ich nicht kennengelernt. Meine Mutter hat bei ihrem Mann, beim Professor Reichelt, studiert. Und die sind sich tatsächlich auch noch begegnet. Mhm. Und Elisabeth Reichelt war ja, wenn ich mich nicht irre, sehr berühmt als Despina, was ich dann ja später auch gesungen habe. Und also von daher sind wir uns natürlich nicht begegnet, aber ich bin da schon involviert gewesen ins Geschehen.
Ja, toll.
Also vom Hörensagen, sag ich mal.
Die Musik, du hast es ja schon angesprochen, die war ja für dich immer schon da. Also du kamst zur Welt und du wurdest schon umgeben von Musikern und Musik, denn beide Eltern waren Sänger. Vater, Chorist an der Berliner Staatsoper, und du hast sie schon angesprochen, deine tolle Mama, die renommierte Sopranistin und mittlerweile Gesangspädagogin Irmgard Boas, die mit ihren unglaublichen 97 Jahren noch immer aktiv am Leben teilnimmt.
Ja.
Bitte erzähl uns mal von deinem spannenden Elternhaus.
Oh, also du hast es ja schon gesagt, wenn man als Kind zur Welt kommt und eigentlich singen gehört einfach dazu. Ich bin mit Singen groß geworden. Ich habe mich selber, das ist vielleicht auch witzig, ich habe mich selber als Kind in den Schlaf gesungen mit Fragmenten aus Tosca, was ich aufgeschnappt habe als so ein Vorschulkind oder Kind. Auch noch später habe ich verarbeitet und habe das dann gesungen und improvisiert, was mir so einfiel. Ich habe bei meinem Papa zum Beispiel, sehr witzig, ich habe bei meinem Papa, der war ja im Chor an der Staatsoper Berlin, und die haben Tannhäuser einstudiert, wahrscheinlich, offensichtlich. Und ich habe da als Vorschulkind, bin ich da rumgekullert, habe gemalt oder habe irgendwie gespielt im Chorsaal. Ich war geduldet, ich war auch brav. Und habe also die Pilgerchöre offensichtlich en passant so inhaliert, so, ne? Und dann, meine Mutter hat in der gleichen Zeit in etwa die Venus im Tannhäuser gesungen. Damals war das Bergtheater Thale noch so ein Festspielort unter Bodenstein. Das war ein Event. Ja, das hat sich nicht überlebt in dieser Form. Und da war ich auch mit. Aber Tannhäuser war mir dann weg. Und als ich dann studiert habe später, sagte meine Mutter zu mir, heute Abend kommt im Fernsehen Tannhäuser mit Spaswenkow als Tannhäuser von Bayreuth. Und ich habe, die beiden haben ja zusammen auch viel gesungen in Halle. Und daher kannte ich auch Spaswenkow und da war ich ganz gespannt. Und jetzt ging das los und mir war Tannhäuser aber nicht bewusst. Jetzt ging das los und ich hätte mitsingen können. Wirklich wahr. Ich habe diese Oper gekannt.
Ja, die Musik war in
mir
drin. Da.
Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, sag mal, wieso kenne ich denn das? Ich kann das, ich weiß das. Und dann sagte sie eben, na, du warst bei Fati mit dabei, du warst mit bei mir dabei, aber mir war das gar nicht mehr bewusst. Und das war, ich habe das schon ein paar Mal so erzählt, als ob man mit mir Swahili spricht und ich verstehe es und könnte antworten, weiß das aber gar ja. nicht.
Wenn dich einer fragt, sprichst du Swahili, würdest du sagen, nein.
Nein.
Aber du kannst es.
Aber ich verstehe es und ich kann antworten. Und so ist mir das mit ganz viel Musik gegangen, mit ganz vielen Opern, mit ganz viel, wie wird sowas gesungen? Wie klingt Verdi? Wie klingt Wagner? Was ist Puccini? Wie muss das sein? Darüber haben sich meine Eltern unterhalten. Da fand ein reger Austausch statt. Und ich habe das als Kind einfach so nebenbei.
Ja.
Und bin damit groß geworden und der liebe Gott hat mir geschenkt, dass ich halt ein bisschen auch Talent mitgebracht hatte und das vielleicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dieser ganze Samen, der da ausgekippt worden ist über mir. Und das habe ich, davon habe ich eigentlich auch, profitiere ich heute noch.
Das heißt, du hast das immer auch als etwas Positives empfunden, die singenden ja, Eltern, natürlich, die diesen außergewöhnlichen Beruf haben. Also warst du auch schon direkt in der Vorstellung dann
na
sehr
klar,
jung drin?
Also ich war, also zum Beispiel daran kann ich mich super gut erinnern, das sind auch so signifikante Sachen, als der Theo Adam seinen ersten Sax gesungen hat, das war in den, um die 70er Jahre herum muss das gewesen sein. In einer Staatsoper Berlin, da war mein Vati im Chor und hat gesagt, du, das ist so toll. Und da bin ich mehrmals
in die
Meistersinger gegangen. Ich hatte keinen Platz und habe mit 10 Jahren im 3. Rang auf der Treppe oben gesessen.
Hast wahrscheinlich die Hälfte nur gesehen von der
es
Bühne?
Ich habe gut gesehen, ja. Und da habe ich mich halt hingestellt und die Logenschließer, die wussten das auch, dass ich da so... Und ich habe dann immer gewartet auf den Fliedermonolog und auf diese wunderbare Musik und war, also ich war Fan.
Klasse. Wir kommen noch auf ihn zu sprechen. Theo Adam spielt ja in deinem Leben auch noch später eine wichtigere Rolle.
Ja, hätte ich nie gedacht, in dem Moment nicht.
Aber es ist schon verrückt. Warst du dann auch von Anfang an gleich, wenn man dich gefragt hat, na Kleine, was willst du mal werden? Sängerin war nicht die Antwort.
Nee. Ich habe dann mit 3 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und dann waren meine Hände aber so klein. Und dann hat die Klavierlehrerin gesagt, komm, lasst ihr doch ein bisschen, soll sie erstmal in die Schule kommen.
Ja.
Und für mich als Kind begann das Alphabet, als ich in die Schule kam, C, D, E, F, G, A, H, C, so war's.
Da war die Musikerin schon
da
präsent.
Da war ich erstmal verwirrt. Nee, ich war mir da, also nicht, ich habe nicht gesagt, ich will das machen. Weil ich dachte, das will ich eigentlich nicht. Ich will meinen eigenen Weg finden, vielleicht mal Lehrerin zu werden oder ich habe mich da nicht fixiert.
Weißt du noch, wann dieser Punkt war, wo du plötzlich gemerkt hast, ich könnte doch meinen Lebensunterhalt damit bestreiten?
Ja. Ich war dann bei meinen Großeltern, bin ich dann mal 3 Jahre gewesen, bin da aufgewachsen bis zur Jugendweihe. Und da habe ich dann angefangen, so Pop-Songs zu schreiben. Mich ans Klavier gesetzt und habe, es war die ABBA-Zeit, da kam ein Hit nach dem anderen und so. Und ich habe dann halt Pop-Songs geschrieben. Und dann habe ich das auch in der Schule bei meinen Schülern, bei meinen Mitschülern. Dann sind wir da in Essensraum gegangen, da stand ein Klavier und da haben die gesagt, Mensch, komm, spiel doch mal. Und dann haben die mitgesungen und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass ich das machen will. Und bei meiner Eignungsprüfung an der Hochschule habe ich auch einen Song von mir gesungen.
Wirklich?
Ja.
Toll.
Und dann habe ich gesagt, ich möchte es einfach probieren. Und dann habe ich meine Mutter gefragt. Ich sage, ich war halt klein, aber dass ich nun nicht mehr so viel wachsen würde, konnte ja keiner wissen. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, sag mal, wenn ich da vorsingen würde, die Rosalka-Arie, die würde mir gefallen. Weil Rosalka habe ich viel gesehen und das hat mir so gut gefallen. Na, dann hast du das mir einstudiert, dann habe ich das gesungen. Und dann haben wir es versucht. Ich sage, ich würde es gern einfach probieren.
Aber du hattest vorher wirklich bei ihr etwas länger schon Unterricht?
Nein, überhaupt nicht.
Das war eine ganz rein ins kalte Wasser, ja?
Ach wo, ich habe doch, ich konnte singen.
Ja, Ja, es war natürlich für dich.
Ja, das war ganz natürlich. Ich habe ja über das Hören und sie auch, ich bin, wenn ich bei ihr war, in Erfurt damals mit am Theater, ich habe sie einsingen gehört, bin mit dem Theater gewesen, da braucht man doch keinen Lehrer. Mhm.
Mhm. Also, nee, ich verstehe, was du meinst. Ja, als Kind, wenn man das so früh bekommt, dann saugt man auf. Ne?
Manchmal war es ganz lustig, da saß ich bei ihr im Wohnzimmer und sie hat ja damals auch schon den einen oder anderen Kollegen unterrichtet. Und da saß ich dann im Wohnzimmer und die Sänger haben dann gesungen. Und dann habe ich manchmal gedacht, das könnte ich auch. Vielleicht nicht besser, ja, aber wo ich dachte, oder was macht er jetzt?
Ja.
Das ist nicht gut. So, ja. Und ich habe dann so singen so, ja. Und dann kam ich an die Hochschule und hatte dann Unterricht. Und irgendwann habe ich gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mal zu Professor Leib vielleicht mal frage,
Günter Leib, ja.
ob er mich nehmen würde, weil ich dann irgendwo feststand. Und dann habe ich ihm das erzählt von meiner Mama und dann sagte er, na, wieso wollen Sie denn nicht dann bei ihr die Ausbildung weitermachen? Das ist doch das Naheliegendste. Und ich sagte, ja, wenn das geht. Und dann hat man einen Lehrauftrag für sie gemacht.
Sie hat den Lehrauftrag quasi für dich, durch dich bekommen an der Eisler.
Nicht durch mich, aber um mich zu betreuen, lag es nahe.
Ach toll.
Und das war sozusagen der Türöffner, ohne dass man das gewollt hat.
Ja.
Das hat sich dann einfach so ergeben.
Aber da war man ja auch von dir anscheinend sehr begeistert und überzeugt, dass man gesagt hat, das ist es wert, ihre Lehrerin-Mutter quasi ans Haus zu holen.
Es war der einfachste Weg.
Ja, aber nicht selbstverständlich. Nee. Man hätte auch sagen können, suchen Sie sich hier jemand aus oder gehen Sie.
Ja, aber
man war ja offensichtlich von dir sehr überzeugt.
Dann. Aber der Günter Leib war da sehr unkompliziert, sage ich
Toll.
Mal.
Toll.
Ja,
schöne
und dann,
Geschichte.
Und dann war das so. Und dann fügte sich für meine Mama dann eins zum anderen.
Ich wollte gerade sagen, die ist ja da auch geblieben
natürlich,
dann, ne? Die war ja dann auch eine große Pädagogin an der Eisler.
Ja, natürlich. Also das sozusagen hat sich das so quasi abgelöst.
Ja.
Ne? Ich war dann fertig und in meiner Studienzeit kamen auch schon die ein oder anderen Studenten dann auch zu ihr. Und so wurde das dann so eine fast nahtloser Übergang.
Schön.
Ich ging ans Theater und sie war dann simultan in Halle noch und in Leipzig und so, aber auch dann eben auch in der Hochschule.
Werdegang zu sprechen zu kommen. Sie war ja in der ehemaligen DDR eine sehr etablierte Sängerin, an allen Bühnen gesungen. Großes Fach, eben eine Salome, Aida, Turandot, wir könnten die Liste fortführen. Aber sie hatte auch lukrative Angebote im Westen, die dann ein bisschen durch den Bau der Mauer vereitelt wurden. Wie hast du das oder wie habt ihr das erlebt?
Naja, das war schon nicht so einfach. Sie war einmal mit Leipzig in Macerata, also in Sofia, da waren, also im östlichen Ausland gab es, die Gastspiele waren kein Problem, aber im westlichen Ausland war es ein Problem. Ja. Mhm. Und da war sie einmal mit in Macerata und ein paar andere Dinge, wo sie Salome gastieren sollte. Das hat halt nicht geklappt.
Ja.
Das lasse ich mal offen.
Ja, verstehe. Aber war das ein großer Einschnitt für sie oder konnte sie damit ihren Frieden machen?
Ja, was willst du denn machen?
Ja.
Ja. Wenn die sagen, das kann leider nicht stattfinden, sie hatte von der Met für Turandot.
Tatsächlich, da gab es ein Angebot, ja.
Und wenn es dann aber heißt, geht nicht, ist nicht, dann musst du schlucken und sagen, ich kann es auch nicht ändern.
Ja.
und muss es schnell vergessen, sonst wäre ich krank.
Ja,
und das hat richtig. Sie gut geschafft, solche Schicksalsschläge oder solche Dinge, dass sie gesagt hat, okay, ich schüttel mich jetzt, es ärgert mich zwar, aber ich kann es nicht ändern, ich mach weiter.
Ja, und das macht sie Gott sei Dank bis zum heutigen Tag und ist eine gefragte Pädagogin.
Ja, und sie hat unglaublich, ist eine sehr starke, willensstarke, positive Person, die eigentlich immer an die Zukunft denkt und glaubt. Und ich glaube, das ist auch was, was sie den Sängern vermittelt. Kommt, arbeitet an euch, macht was aus eurem Leben. Ich unterstütze euch, ihr müsst es aber machen.
Ja.
Ja, also das mit Technik hat das jetzt mal nichts zu tun, das ist eine Lebenseinstellung.
Das ist ja auch etwas, was man als Gesangspädagoge immer mitvermitteln muss. Man ist ja nicht nur Techniklehrer, man gibt ja so viel mehr im besten Fall, oder?
Ja. Ja, das kommt natürlich auch immer auf den Studenten oder den Schüler drauf an, was das Leben ihm in die Hände spielt. Da kann man auch als Lehrer, dem sind Grenzen gesetzt.
Natürlich, absolut, klar. Man will sich auch nicht in alles einmischen, man hat ja auch ein eigenes Leben.
Ja, aber vieles kann man gar nicht beeinflussen.
Aber so gesehen ist deine Mutter da für dich ein Vorbild von ihrer Lebensweise, Denkweise.
Diese positive Kraft, die sie für sich selbst entwickelt, dieser Kämpfergeist, sich vorwärts zu bringen, dieser Instinkt auch zu wissen, was muss ich, also nicht für andere Leute, sondern was muss ich für mich tun.
Ja.
Diesen Instinkt hatte sie schon als junges Mädchen oder als Kind.
Toll.
Zu wissen, was will ich? Die ist zum Beispiel im nächsten Ort zum Pfarrer gegangen als Kind und hat gesagt, da auf dieser Kanzel will ich singen. Und da hat der Pfarrer gesagt, na, entschuldige mal, kannst du denn das? Ja? Und da hat sie ihm vorgesungen und dann stand die wirklich da oben zu Weihnachten und hat gesungen.
Ja, Wahnsinn.
Ich meine das mit diese innere Stimme, nicht nur die äußere, sondern die innere seelische Stimme, die sagt, da sehe ich mich und das will ich machen.
Ja, das ist ganz wichtig für diesen Beruf auch, ne? Der so nicht greifbar ist. Da muss dieses innere Feuer irgendwie, das muss brennen. Ne? Ja, war das bei dir auch so?
Ja, ja. Ich habe, als damals die Semperoper eröffnet wurde, 85, da war ich ja noch in Halberstadt am Theater und habe im Fernsehen natürlich Rosenkavalier und Freischütz gesehen. Ja. Und dann habe ich gedacht, als ich das sah, oh, da will ich hin. Da will ich hin. Und dann habe ich mich beworben. Ja. Na gut, dann habe ich Zerbinetta vorgesungen und dann war ich halt hier.
Dann war es auch die Zerbinetta. Also,
so einfach ist das alles nicht.
Ja, schon
aber klar. Ich habe schon manchmal im Leben so Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, das will ich.
Das hast du manifestiert und dann vielleicht unbewusst darauf hingearbeitet.
Ja. Deswegen frage ich auch manchmal, wenn junge Sänger zu mir kommen, was ist denn ihr Traum?
Mhm.
Erzählen Sie mir jetzt nicht, Sie wollen De Barbarina singen, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, zum Beispiel, ich will Königin der Nacht singen oder ich will Tosca singen oder ich sehe mich als das und das in fernster Zukunft. Dann weiß ich aber, wie so ein Mensch, ich manchmal brauche ich das, dass ich als Lehrer weiß, wovon träumt der? Weißt du, wo man einfach sagt, ach so, das spricht in dir. Das ist aber nicht verkehrt. Auch wenn es vollkommen illusorisch ist und nie erreicht wird. Aber wenn ich das nicht habe, diesen Traum, da will ich singen oder das will ich, ist genau wie wenn man jetzt, man sieht jemanden und sagt, oh, der gefällt mir. Vielleicht, das wird mal mein Mann. Oder das wird mal meine Frau.
Ja.
Ob es dann klappt, ist eine andere Sache. Aber wenn ich das nicht habe...
Ja. Es ist schön, ja. Schöner Gedanke.
Ja?
Absolut.
Und das ist total wichtig für diesen Beruf.
Weil auch jeder Weg anders ist. Man weiß nicht, wo geht's hin. Aber man braucht natürlich diesen konkreten Traum.
Ja.
Ne? Ja.
Man muss sich irgendwo sehen und sagen, ob ich das jemals schaffe, weiß ich nicht. Aber jeder Mensch braucht seinen Traum.
Ja, richtig. Hattest du von deiner Mutter abgesehen noch andere konkrete Vorbilder in deinem jungen Sängerinnenleben?
Natürlich. Also Maria Callas stand über den Dingen Und man hat natürlich versucht, nicht das nachzumachen. Das ist oberflächlich und Quatsch. Was man darüber hinaus lernen kann, ist diese unglaublich differenzierte Auseinandersetzung mit der musikalischen Struktur. Alles andere ist oberflächlich und Mist. Was man von ihr gelernt oder was ich glaube, von ihr gelernt zu haben, ist diese unglaublich konkrete, korrekte Art, diese Musik zu studieren und emotional zu erfassen und umzusetzen.
Diese nächste Ebene zu beschreiten. Ne?
Wir haben zum Beispiel bei, das gibt's bei Mozart, das gibt's bei Verdi, zum Beispiel gerade im Rigoletto. Man hat bei diesem Stück nicht einmal den Eindruck, dass eine Punktierung, eine Pause oder eine Notation dem Zufall irgendwas ist. Das hat einen Sinn. Warum sagt die Gilda, caro no me che? Sie kann nicht sprechen. Das sind nicht Pausen, das ist
Atemlosigkeit.
Atemlosigkeit, genau. Oder bei der Susanna, die Rose, da. Da ist wie ein Trugschluss drin. Ja. Das muss man mal hören.
Ja, das ist spannend, ja.
Ja, oder wenn die Marceline singt, oh wer, blum, blum, ich schon, blum, blum. Das, pocht das Herz. Ja, ja. Und wenn das ist das, was man lernen kann, nicht nur Noten singen, sondern versuchen zu gucken, was sagt mir diese Pause, was sagt mir die Tonart? Es gibt ja Menschen, die diese Begabung oder sag ich mal nicht Begabung, sondern Gabe haben, in Farben Töne zu sehen.
Ja.
Interessant.
Toll, oder?
Und das hat jetzt mit Professionalität nichts zu tun. Das ist einfach ein Zufall, ein Spaß der Natur. Aber ich finde sowas interessant. Und ich finde, eine der größten humanistischen Errungenschaften überhaupt ist, wenn man sich das überlegt, es findet eine Opernaufführung statt. Da sind Menschen auf der Bühne, ein Chor, da hat irgendjemand sich etwas ausgedacht, das hat es gehört, hat es in sichtbar lernbare Noten geschrieben, dann andere haben das einstudiert, bringen das zu Gehör und diese Emotion erreicht dann die Menschen im Publikum.
Irre, oder?
Diese Symbiose aus Emotion, Schwingungen, Professionalität, das ist eine unglaubliche menschliche Errungenschaft, die Menschen auf eine ganz zauberhafte Weise verbindet.
Richtig. Sowohl die auf der Bühne als die im Publikum. Ne? Das ist dann wirklich so ein magischer Moment an so einem Abend.
Und da ist es egal, ob ich We Will Rock You von Queen oder in Feuerzauber oder was höre.
Ja.
Das ist egal.
Ja, ja, ja.
Es verbindet Menschen.
Richtig.
Und diese symbiotische Form von Schwingungsaustausch ist eine der wundervollsten menschlichen kommunikativen Möglichkeiten. Und daran teilzuhaben, sowohl im Saal als auch auf der Bühne, ist ein wunderbares Geschenk.
Richtig, kann ich nur unterschreiben.
Ja.
Toll. Ja, du hast dann recht jung auch schon ganz professionell debütiert. Ich denke mal, noch während deines Studiums an der Eisler hast du mit 21 Jahren die Gretel an der Oper in Halle debütiert.
Ja.
Erzähl mal, wie es dazu kam.
Naja, meine Mutti war ja in Halle engagiert und damals war der mittlerweile Professor Christian Pluttig, der nun auch schon wieder längst in Rente gegangen ist. Und die haben sich halt, ja, deine Tochter, und soll sie doch mal vorsingen.
Ja.
Na, was könnte man denn vorsingen? Dann, wir wollen Hänsel und Gretel bringen, soll sie vorsingen.
War das eine Premiere?
Ja, das war eine Premiere. Und da habe ich dann diese ganze Aufwach, wo bin ich, wach ich, diese ganze Geschichte dann
quasi Gretel-Arie
mit dem hohen D und so, wo man wirklich Farbe bekennen muss.
Ja.
Und ich war ja wirklich sehr, sehr jung.
Ja, 21 für ein Bindübe ist schon beachtlich.
Ja, ich war wirklich sehr, sehr jung. Und und dann hieß es, die hat gefallen. Sie, und das spricht auch für diese Gretel, dieses Naive, ja, diese kleine Frau da oder Mädchen, kann man sagen, ja. Und meine Mutter war als Mutter besetzt.
Ach, wie toll.
Ja, und das war natürlich irgendwo schon auch witzig.
Aber für sie wahrscheinlich stressiger als für dich, oder?
Für sie war es einfach so, sie hat ja zu der Zeit auch noch die großen Partien gesungen. Und diese Mutter war jetzt keine Herausforderung, ja, so will ich es mal sagen.
Glaube ich.
Und es gab immer eine Situation, wenn sie gesungen hat, dann hau ich euch, dass ihr fliegt an die Wand. Ich konnte die nicht angucken. es ging einfach nicht. Ja. Aber so, ich weiß gar nicht, ob da Salome noch lief, aber das war ja irgendwo, schon irgendwo verrückt, ja.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe damals mit Bettina Weichert zusammen debütiert. Wir haben uns jetzt erst vor kurzem wieder getroffen, haben neulich mal unser 40-jähriges Debüt gefeiert und eine wunderbare, schöne Begegnung und toll. So eine unverbraucht da zu singen. Das war ein schönes Erlebnis.
Das glaube ich. Aber du bist dort nicht festgegangen. Es
war ein Praktikum, ja. Nannte man sowas, nennt man heute noch, denke ich. Ne? Ja, ja. Ein Praktikum zu machen.
Aber trotzdem, also die Gretel, ja, sicherlich, es ist eine Kinderpartie.
Oh, ja.
Aber die darunter ist trotzdem ein Wagner-Orchester. Ich meine, du hast sie ja dann später auch in ein bisschen größerem Format hier in Dresden gesungen. Also du wirst auch bestätigen, so leicht ist das gar nicht, diese Partie, ne?
Nö, du musst schon also eine sichere, nicht zufällige Stimmausbildung haben.
Ja.
Als Amateurstimme wird das wohl nichts werden. Also da muss man schon muss man schon singen, weil das Orchester erschlägt dich sonst.
Du hast angefangen wirklich als reiner Koloratursopran, oder?
Naja, man würde damals sagen, ja, Soubrette bis Koloratur, also in meinem Vorsingerepertoire, als ich Bühnennachweis gesungen hatte damals, war der Page aus den Hugenotten, die Lauretta-Arie und die Despina-Arie. Ja.
Also ein schönes Feld abgedeckt.
Also eigentlich würde ich mal sagen, leichtes Fach. Koloratur-Sopranistin mit Zerbinetta, das kam dann erst.
Kam später, ja? Das war noch gar nicht so abzusehen, in welche Richtung
es geht. Zwar die Höhe, aber das war schon noch eine Handvoll Entwicklung.
Ja, aber ich finde es auch wieder witzig, die Tochter einer hochdramatischen Sängerin geht plötzlich in die ganz andere Richtung. Also auch von der Physis her ist ja auch
natürlich.
Ist ja auch eigentlich ein witziger Zufall, dass sich das dann doch so, weil ich kenne ja auch so Mutter-Tochter-Sänger-Generation, die dann doch alle sehr ähnlich sind. Manchmal sogar die Stimmfarbe. Ich weiß nicht, ob du kennst die Alexandra Kujak, deren Mutter auch Sängerin war. Manchmal weiß man gar nicht, wenn man die Aufnahmen hört, wer ist es denn nun? Das würde bei euch beiden wahrscheinlich nicht passieren.
Nee, würde nicht passieren. Aber es gibt eine sehr, sehr hübsche, einen hübschen Beleg für diese Symbiose. Meine Mama hat Turandot gesungen in Halle und Leipzig. Und da gab es den Michail Michailow, der den Kalaf gesungen hat. Und wir haben in Halberstadt Turandot gespielt. So, da gibt es zwei Episoden dazu. Die erste Episode ist die, dass ich bin ja mit diesem Stück auch groß geworden. Und die Liu war immer so meine Mutter hat die Turandot gesungen, früher schon. Und ich habe immer diese Liu-Arien auch und ich habe die gesungen und ich habe die geliebt. Ja, und ich dachte, das schlägt mein Herz. Und dann bin ich damals zum Hans Auenmüller gegangen in Halberstadt und ich war nicht besetzt und habe gesagt, lieber Herr Auenmüller, ich möchte doch so gerne die Liu mitstudieren dürfen, wenn ihr jetzt Turandot bringt. Auf Herrn Michailow komme ich gleich noch. Und dann sagte er, na, weiß ich nicht, kannst du denn das? Und da habe ich gesagt, ich würde Ihnen gern die Arien vorsingen. Na los, sagt er, mach mal einen Termin, kommst du, singst du vor. Und er sitzt am Klavier, ich singe mit Inbrunst diese Arien und wirklich hat der Hans Auenmüller Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, du singst die Premiere.
Toll.
Um Gottes Willen, das war gar nicht,
ja, Ziel,
ja. So. Und dann sang ich diese Premiere und der Witz war, der Michail Michailow, der mit meiner Mutter die Turandot gesungen hat, gerade ein Jahr vorher oder wann, sang bei uns dann den Kalaf. Und es gibt Aufnahmen, also Kassette aufgenommen, hat man ja gemacht so, wo meine Mutti die Turandot singt. Und in einer anderen Aufnahme, wo ich die Liu singe, mit dem gleichen Sänger als Kalaf. Wenn man das zusammenschneiden würde, könnte man den Eindruck gewinnen, wir haben beide zusammen auf der Bühne gestanden.
Ja, witzig.
Durch dieses Verbindungsstück Kalaf. Und das ist für mich eine ganz wunderbare Erinnerung, sag ich mal.
Aber ihr habt leider die Turandot mit deiner Mama
natürlich
nicht zusammengesungen.
Nee. Ja. Da lag halt ein paar Jahre dazwischen. Nicht viel.
Ja.
Aber durch diesen Kalaf hat sich das verbunden. Und das war eigentlich so, wenn du sagst, wie kann das sein? Der Traum, mein Traum war eigentlich immer das große Fach, aber ich habe immer gewusst, das geht nicht. Kann ich doch gar nicht. Wie mit der Körpergröße und der Stimme, wo soll das gehen? Aber irgendwo war immer das so das Ideal.
Ja, aber immerhin hast du dir dann in Halberstadt auch so ein bisschen so ein paar Träume, hohe Träume erfüllen können.
Auf jeden
Fall,
auf jeden Fall.
Genau, also Halberstadt, das war dann nämlich dein erstes Theater, wo du ein Festengagement angetreten hast.
Ja.
Das war ja damals auch zu DDR-Zeiten ein spannendes System. Man war ja nicht so, dass man wie heute sich einfach an jedem Theater bewirbt und vorsingt. Das ging wahrscheinlich auch bei dir über dieses zentrale Bühnenvorsingen.
Ja,
kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
Naja, zum eigentlichen Termin war ich natürlich krank.
Die Sängerpsyche
so,
eben, ne?
Eben ja. So, na, ich hatte Erkältung, was weiß ich. Also ich war krank und dann wurde das nachgeholt und eigentlich war kaum noch, Stellen waren alle eigentlich weg. Und Halberstadt hatte dadurch, dass die ja immer noch das Bergtheater hatten, ein riesen Ensemble. Ich glaube, wir waren über 40 Solisten.
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen,
heute
so ein kleines Theater, ne?
Ja. Na, weil wir ja auch das Bergtheater und übergreifende, also es war ein riesiger Spielplan und alles war doppelt und dreifach besetzt.
Toll.
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 Das hat natürlich
Luxus.
Auch den Luxus, dass man bei einem vollen Spielplan nicht alle Proben.
Aber
du hattest die Kollegen.
Ja.
Wir mussten nicht jeden Tag, es hat immer auch die Kollegin die Probe gehabt, so bist du nicht kaputt gespielt.
Genau, du musstest nicht jeden Tag voll aussingen.
Nein.
Früh eine BO, Abend eine BO, morgen Hauptprobe, ne?
Und du hattest, wenn du abends Vorstellungen hattest, nicht dann früh auch noch die Probe, dann hat sich das mit der Besetzung ausgeglichen, so dass man nicht den Eindruck hatte, obwohl man ganz viel Repertoire erschaffen hat, aber man wurde nicht totgespielt. Und dann konnte man als junger Sänger natürlich auch, du siehst ja, was die Kollegen machen und sagst, ach, das gefällt mir, das möchte ich auch so machen. Oder du sagst, das gefällt mir nicht, das mache ich anders.
Ja.
Und dadurch lernt man unglaublich viel. Ob die Entscheidungen, die man dann trifft, richtig sind, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber man hat die Möglichkeiten, sich zu orientieren.
Das ist eine gute Schule.
Das ist eine
riesentolle,
gute Schule.
Aber du hast ja dann nach 3 Jahren eben den Absprung geschafft.
Weil ich im Fernsehen diese Baube.
Ja, genau. Aber bis dahin hast du dort dir ein schönes Repertoire aufbauen können. Eben die besagte Liu, eine Adele, eine Zerline aus Fra Diavolo, eine Gilda. Ja,
die Gilda natürlich.
Und eben auch schon die Zerbinetta. Das war die Erstbegegnung in Halberstadt, ja.
Natürlich. Also die Gilda war natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Partie für mich, wo ich gedacht habe, oh, werde ich das schaffen, diese riesen Partie mit 24 Jahren, wird es denn gehen? Und dann habe ich mit ganz vorsichtig angefangen, alles nur im Piano, bloß nicht über den Tellerrand beugen, um sich tot zu singen, sondern immer vorsichtig sein. Und dann durfte ich sogar, habe ich zweimal sogar in Leipzig damit gastiert.
Tatsächlich.
Und da hatte ich ja auch meine Mama gesehen auf der Bühne. Und dann es war halt jemand krank geworden und die waren wirklich so verrückt, mich da zu holen.
Toll. Ist auch kein kleines
Haus. Nein.
Ne?
Und dann habe ich aber wirklich abliefern müssen. Und das habe ich auch, glaube ich, ganz schön hingekriegt. Und das war für mich ganz wichtig.
Thank you.
Dann hat sich aber die Stimme so prädestiniert, dass man dir auch eine Zerbinetta eben angeboten hat, die, wie wir alle wissen, neben der Königin der Nacht so ein bisschen die Königsdisziplin für das Koloraturfach ist. Und wo auch wirklich, also ich habe auch gemerkt, viele, die Königin der Nacht singen, können keine gute Zerbinetta singen, weil es dann doch wieder speziell und anders ist, oder?
Das sind ja auch andere Fächer. Wir sind ja heutzutage so, diese Auseinanderspaltung, ich sage das jetzt nicht negativ. Es gibt einen dramatischen Koloratursopran, es gibt einen lyrischen Koloratursopran und es gibt Koloratursoubrette. Dass die Übergänge fließend sind, steht ja nicht zur Diskussion, das ist logisch. Aber eine Königin der Nacht, da sehe ich Edda Moser.
Ja, so sollte es sein, dass man die Mutter noch hört. Ne?
Ja, die dramatische Stimme. Wieso sollte die eine verspielte Zerbinetta singen können, müssen?
Ja, ja, ja.
Das, wenn sie es kann, ist es okay. Aber ich muss nicht sagen, zwangsläufig muss die das singen können. Das ist ein ganz anderer Typ. Und anders ist es genauso, wenn ich eine Zerbinetta singe, heißt es noch lange nicht, dass ich mich hinstelle als Königin Mutter und da diese Dramatik auf die Bühne stellen kann und diese Töne durchpfeffern kann.
Ja, ja.
Das ist ein anderes Fach. Ich kann sagen, Königin der Nacht, dann geht es weiter, Traviata, Donna Anna, wie Frau Moser das auch gemacht hat. Diese Richtung. Und ja, und oder wie Frau Groberowa, die Donizetti-Königin dann gesungen hat. Das hat mit Zerbinetta und Blondchen aber wirklich überhaupt nichts zu tun.
Richtig, ja.
Ja, bei mir endete das von der Dramatik her wirklich dort. Die Madame Herz im Schauspieldirektor ist noch mal einen Ton höher. Aber das liegt sehr angenehm, kann man singen. Aber mit Königin habe ich nie was zu tun gehabt.
Hattest du auch gar keine Ambition?
Da hatte ich schon,
doch,
aber es ging nicht.
Mhm.
Ich hatte das nicht.
Ja.
Ja, ich kann mir zwar Absätze unter die Schuhe machen, aber ich bin trotzdem klein.
Ja.
Und die Stimme muss auch eine gewisse Farbe haben. Eine Farbe, wo wirklich der Tamino in die Knie geht.
Oh ja. Ich sag auch immer, ein F allein macht keine Königin.
Nein,
ja.
Nein.
Aber erzähl mal, also du hast dann die Zerbinetta gut abgeliefert und dann bekamst du das Vorsingen an deinem Traumhaus.
Ja.
Wie kam das zustande? Hast du danach gefragt?
Ja.
Ist man auf dich aufmerksam geworden?
Nee.
Du bist wirklich hin, hast gesagt, ich hätte Ihnen da was vorzusingen.
Ich habe mich beworben.
Ja, das ging so einfach, ja?
Natürlich, ja. Ich habe mich beworben und habe angeklopft und es wurde mir aufgetan. So einfach ist das.
Erinnerst du dich noch an das Vorsingen?
Ja. Ich war relativ, natürlich ist man nervös, aber ich war relativ, was hatte ich denn zu verlieren?
Ja.
Ich konnte doch nur gewinnen.
In dem Alter kann man nur gewinnen.
Ich hatte bereits schon ein Engagement, Vertrag in Stralsund.
Aha, es sollte schon weitergehen.
Ja, es sollte schon weitergehen. Ich hatte schon in Stralsund unterschrieben und von daher, ich hatte gar nichts zu verlieren, null, nur meinen Traum. Aber das war, naja, ich bin dahin.
Das Risiko bist du eingegangen.
Ich bin hingegangen und habe relativ entspannt vorgesungen.
Ja. Und die Rückmeldung war ja offensichtlich positiv.
Ja, und dann haben die halt versucht, hier von der Oper zu sagen, wie kriegen wir denn das in den Griff, dass wir jetzt in Stralsund diesen unterzeichneten Vertrag. Und dann wurde das so gemacht, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir eine Förderung, dass sie ins Opernstudio gehen muss. Denn das ist dann eine Förderung. Und somit war das, wo man sagen, auf juristisch geklärt, dass ich diesen Vertrag auflösen konnte, weil ich eine Fördermaßnahme bekommen hatte.
Toll. Das heißt, die hatten sofort Interesse, dich fest ans Haus zu holen.
Naja, nun muss man sagen, es war ja auch die Semperoper war gerade eröffnet. Man wollte ein junges Ensemble etablieren. Viele junge, begabte Leute zu den bereits vorhandenen dazu bekommen, um ein spielbares Repertoire aufzubauen. Und da war irgendwie, war Bedarf. Es war eine Aufbruchszeit, wo man sich neu strukturiert hat, dafür dieses Haus. Und ich bin irgendwie in die Lücke gehopst.
Ja. Das heißt, die erste Vorstellung Zerbinetta hast du als Gast gesungen oder direkt als Mitglied des Opernstudios?
Als Mitglied des Opernstudios.
Die Zerbinetta.
Ja.
Am 15. April 1987.
So genau wusste ich es gar nicht.
Neben Helga Tieder als Ariadne und der Hans E. Zimmer mit 26 Jahren. Ja. Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was dir an diesem Abend durch den Kopf ging, wie du das erlebt hast? Ich meine, da steht man an diesem frisch eröffneten Haus, singt in diese Dimensionen. Das, die Akustik ist ja, wie wir alle wissen, sagenhaft und man erlebt ja wirklich was, wenn man dort steht und singt. Und dann so eine Partie, die eben noch mit Strauss einen absoluten Dresden-Bezug hat.
Du denkst nicht über die Dimensionen nach in dem Moment. Du denkst danach, wie singe ich mich ein? Wie kriege ich meine hohen Töne schön in den Griff? Ich hatte ja Proben, ne? Man ist im Tunnel mit sich beschäftigt. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht gut, wenn man über diesen Tellerrand hinaus jetzt den ganzen, du wirst ja blöd, das geht nicht. Also ich habe wirklich in dem Moment, da endete für mich auch mal so ein bisschen die Zeitrechnung. Ist ja klar.
Ich kann das total nachvollziehen, ja.
Und du bist so mit dir beschäftigt in dem Moment, auf sich selbst fokussiert, auf die Vorbereitungszeit, auf diese, es gibt nicht das, dass man sagt, was denken die jetzt, wer denkt im Publikum, es hat mich nicht interessiert. Ich war damit beschäftigt, mich zu organisieren und gut zu singen. Alles andere hat mich dann eigentlich nicht interessiert, aber ich kann jetzt eine konkrete Erinnerung, das kann ich nicht.
Aber du hast es als absolutes Glücksgefühl abgespeichert. Also es war für dich ein positiver Abend, ein Einstand.
Ein Stress.
Ein Stress, ja. Und die Partie ist ja auch Stress,
ja. Du musst es ja machen. Man geht nicht mit Glücksgefühl da und sagt, oh, ich bin ja so glücklich, sondern sagt, so, jetzt muss ich abliefern.
Ja. Aber danach, wenn dann der Vorhang gefallen ist, hattest du das Gefühl, ich habe gerade meinen Traum wahrgemacht?
Nee. Das ist noch, man ist so beschäftigt mit dem, was man abgeliefert hat. Also, dass man, natürlich freut man sich. Na klar, das möchte ich nicht sagen, das freut man sich. Aber so, ich habe jetzt nicht gefeiert oder so.
Hattest du deine Eltern im Publikum?
Meine Mama war, glaube ich, da, ja.
Ja, für die muss das doch auch unfassbar gewesen sein, oder? Diesen Weg zu verfolgen und dann das Ziel quasi.
Na, sie sollte ja damals, sie hat ja viel auch hier in Dresden am Großen Haus gesungen. Und damals...
Noch im Vorgänger.
Im Schauspielhaus, ja, ja. Ne, da war ich auch mal dort, im Tannhäuser natürlich. Und damals sollte sie ja mit in die Wiedereröffnung rein. Und dann verschob sich das aber um 1-2 Spielzeiten, weil erst in Berlin das Schauspielhaus, jetzige Musikhaus, wie heißt es, am Gendarmenmarkt?
Das Konzerthaus heute,
genau,
ja.
Genau. Da wurden dann die Gelder, die eigentlich für die Semperoper wären gewesen sein. Und dadurch verzögerte sich das. Und dann kam meine Mama nicht mehr dazu.
Sie hat es nicht mehr geschafft.
Sie hat es nicht mehr geschafft.
Alte, neue Haus, ja.
Und dann war sie natürlich, ich weiß nicht, die Gefühle, die sie gehabt haben muss, als sie mich dann dort hat stehen sehen. Einerseits sicherlich ein Glücksgefühl und andererseits sicherlich auch gesagt, Mensch, ich habe es gerade nicht geschafft mehr. Aber meine Tochter macht das jetzt. Das ist sicherlich auch mit nicht einem lachenden und einem weinenden Auge, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich, die Gefühlswelt, ei, aber trotzdem, sie war natürlich da.
Oh.
bist ja dann auch ins feste Ensemble direkt gekommen. Und wir haben gerade schon geredet, die großen Kollegen. Wer waren da für dich eben die Leute, wo du dachtest so, wow, plötzlich stehe ich dort, davon kann ich profitieren. Hast du auch mal Kollegen um Rat gefragt oder wie hast du das erlebt, eben dieses Zusammenspiel, was ich vorhin geschwärmt habe als junger Sänger mit den etablierten Kollegen?
Also es war, der Witz war tatsächlich, dass ich Kollegen begegnet bin, die alle mit meiner Mutter noch auf der Bühne gestanden haben.
Ja.
Frau Ihle, Frau Tiede hat nicht mit meiner Mutter auf der Bühne gestanden, aber die kannten sich. Natürlich Eleonore Elstermann, die war damals Chefin des Opernstudios. Und auch die Frau Therma. Mhm. Ja, also das waren
alles zum Beispiel Dresdner
auch
Größen, ja.
Annette Jahns hat ja auch mit ihrer Mutter, der
Ilse Ludwig
ja, zusammen auf der Bühne gestanden. Die habe ich noch gesehen im Onegin beide.
Toll.
Ja. Und wir begegneten uns dann der Herr Stritzek, Klaus König natürlich.
Ja, der Heldentenor.
Na, mit dem hat sie viel gesungen, meine Mutter. Und der sang dann ja auch mit mir. Man war Hajo Müller, hallo, na, der war dann mein Chef.
Ich wollte gerade sagen, der war Leiter des Opernstudios.
Ja, später dann übernahm er das.
Ja.
Und war erst Hajo Müller und dann hat die Frau Elstermann übernommen, sowas.
Ja, aha.
Und der hat mit meiner Mutter Holländer gesungen und dann standen wir auch. Ich war in Familie.
Ja, das glaube ich. Du hattest schon Bezug zu vielen Menschen, ne?
Ja. Viele kannte ich nicht persönlich, die habe ich dann hier kennengelernt, aber ich fühlte mich hier nicht fremd.
Ja. Und dann eben auch besagter Theo Adam, der dich dann eingeladen hat in seine Fernsehsendung Theo Adam lädt ein. Erzähl mal, wie war das?
Na, er hatte ja hier Parsifal inszeniert und ich war erst das Blumenmädchen und irgendwie war das...
Wurdest du auserkoren?
Ja, und dann hatte ich ja auch dem Wolfgang Wagner vorsingen dürfen für Blumenmädchen, weil der auch gerade eine neue Besatzung da suchte.
Ah, der kam nach Dresden dafür.
Und hat mit seiner Frau, die waren hier.
Ah.
Ich glaube, die haben hier Meistersingerproben gehabt oder so.
Ja. Der hat hier Meistersinger gemacht, genau. Ja.
Und haben dann mich angehört und das hat ihnen gefallen. Und Theo Adam, dann hieß es, ich soll in der Sendung singen. Ja, man ist aber auch in dem Alter, sage ich mal, von vielen Dingen manchmal so überrollt. Hier, mach mal, sing mal vor, mach mal das und mach mal jenes. Und dann stellt man sich hin, man ist sich dessen wohl bewusst, was man macht. Aber das sind so Dinge, die man nicht hinterfragt.
Mhm.
Ja?
Aber hat dir das Spaß gemacht?
Ja,
auch
klar.
Diese Art Aufmerksamkeit, Fernsehen? Und ich meine, das war ja auch eine
Stress.
Aufzeichnung aus der Semperoper, ne?
Es war Live-Mitschnitt.
War live sogar?
Natürlich.
Ah ja.
Und ich habe nicht unbedingt gejubelt, dass das Lampenfieber, sag ich mal, war dominant.
Ja.
Zu wissen, da sitzen, ich hatte die Sendung immer verfolgt, und da zu wissen, da sitzen die Leute vorm Fernseher und du musst hier live Zerbinetta abliefern,
ja, oh
du hast keine
Gott.
Chance, wenn irgendwas nicht klappt, da ist es eben dann so. Und dieser Stress überwiegt.
Ja.
Man fühlt sich natürlich geehrt, aber man muss abliefern.
Ja, klar. Aber wie war das überhaupt bei dir, die Nerven, Lampenfieber? Hast du das immer gut im Griff oder kennst du auch Zeiten, wo es mal negativ war? Oder was sind da so deine Tricks, um dann doch irgendwie den Weg auf die Bühne zu schaffen und so etwas wie Spaß zu haben?
Also, ich habe immer Lampenfieber, immer. Kenne ich gar nicht anders. In dem Moment, wo man dann aber die ersten Schritte oder die ersten Töne hinter sich bringt, ist es weg.
Ja. Ist immer bis heute so der Fall, ja.
Also es ist, dass man den ganzen Abend bangt und zittert, na, das wäre ja furchtbar. Aber es hat mich auch nie blockiert, sondern es hat mich angestrengt und herausgefordert. Und diese Herausforderung habe ich immer das war ein Kampf mit mir selber.
Ja.
Das kennt jeder, ne?
Natürlich.
Dass man einfach sagt, so, jetzt musst du abliefern und hoffentlich kannst du es auch. Ich kann mich erinnern, wir haben hier Falstaff gemacht und ich habe die Nanetta unter Herz damals die ganze Inszenierung gemacht in Deutsch Und hab die Nanetta, das hatte ich drauf. Und dann kriegten wir, wurde das abgesetzt und dann Jahre später kam eine Neuinszenierung und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ich würde gern die Nanetta machen. Ja, und so, wir haben ja Besetzung und hier hast du einen Studierauftrag, kannst du studieren. So, in Italienisch. Und wer dieses Stück kennt, weiß, das ist ein Plapper-Plapper-Plapper-Stück mit Unmengen Text. Und wenn man diese Partie im Hals hat, die Aphrasierungen, die Atmungen, die Verbindungen, alles das in Italienisch nicht, sondern in Deutsch gesungen hat, du musst das ganze Stück neu lernen. Ja? Und ich hatte keine Probe. Und da habe ich mich hingesetzt zu Hause und habe diese ganze Partie mir in Italienisch in den Kopf und in den Hals studiert, auswendig auch noch. Das fällt dir ja auch nicht einfach so ein. Und irgendwann kriegte ich einen Anruf vom KBB. Nur, Hossi, wir haben hier, wie siehst du das? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich brauche erstmal eine Probe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Vorstellung gemacht. Und dann hatten wir in der Vorstellung nochmal eine Probe für ein Ensemble. Ich glaube, also vor der Pause dieses große, dieses Ensemble. Nicht die Schlussfuge, sondern dieses andere Ensemble. Und ich stehe im Konzimmer und denke, was ist überhaupt los?
Blackout.
Was singen die denn jetzt alle? Was sage ich denn jetzt? Musik, ja. Aber mir wäre nichts von den Lippen gekommen. Dachte ich, oh Mann, na los. Das kann ja was werden. Ja, da ist mir meine eigene Courage dann so ein kleines bisschen auf die Füße gefallen. Und dann bin ich raus. Ich dachte, du weißt das, du mach's einfach. Und dann habe ich die Soufflöse angebetet, die Gabi Audenmüller. Und dann ist da auch nichts passiert. Aber ich habe gedacht, mein lieber Schieber, das ist schon...
Manchmal lässt man sich auf was ein, ne?
Aber ich habe nicht viel Mist mich eingelassen.
Ja. Aber hast du noch so spektakuläre Einspringer?
Ja. Da gab es also mal ein Preisträgerkonzert, wo Camilla Nylund und die Anke Fondung wurde ausgezeichnet. Und die sollten Schlussterzett Rosenkavalier und Duett Rosenkavalier machen. Und ich habe ja nie Sophie gesungen. Ich habe die Sophie aber studiert. Und im Studium haben wir Schlussterzett und Schlussduett im Konzert im Studium gesungen. Daran habe ich sehr lange auch gearbeitet. Das war ein ganz intensiver Prozess. Und dann krieg ich doch einen Anruf am Abend vor dem Preisträgerkonzert. Das war um 11 Sonntag früh und abends gegen 18 Uhr kriege ich einen Anruf. Sag mal, kennst du jemanden, der die Sophie singen kann? Ich sage, ja, ich.
Damit hatten sie nicht gerechnet.
Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt musst du mal, ich sage, gib mir mal eine Stunde Zeit, ich muss mal in die Noten gucken und schauen, ob ich mich da nicht zu weit über den Tellerrand gebeugt habe. Und dann habe ich das mir angeguckt, mal durchgelesen, habe dann auch meine Mutter angerufen, die sagt, was meinst du, ich mach das einfach morgen. Und da sagt sie, kannst du es denn? Ich sage, ja. Und dann habe ich am nächsten Tag auf der Semperopernbühne mit der Staatskapelle, mit einem Dirigenten, ich nie eine Probe gemacht. Mir haben die Hände gezittert, aber ich habe das gemacht.
Ihr habt das Ende, dritter Akt,
ja.
Duett, Terzett.
Ja.
Toll. Und wie war's?
Gut. Ich hatte so, ich war so, so euphorisiert, dass ich das mache.
Ja.
Das hat mich so getrieben.
Das glaube ich.
Diese, jetzt mache ich das.
Das ist so eine Chance.
Jetzt will ich und jetzt zeige ich euch, dass ich das kann.
Ja. Aber du hast dir dann leider nie komplett auf der Bühne gesungen. Und tut dir das leid?
Natürlich.
Hättest du es gerne gemacht, ja.
Und dann kam, es hieß immer, wir brauchen da aber eine Orchesterprobe und dann ist erst die Kollegin dran und erst die dran und ich habe, und dann du bist doch noch so jung und hast so viel Zeit. Und da habe ich mir geschworen, auch zukünftigen Leuten, mit denen ich arbeite, Generationen von Schülern, Studenten. Wenn euch jemand sagt, du bist doch noch so jung und du hast doch so viel Zeit, vergiss es.
Ja.
Es gibt Sachen, die kommen einfach nicht wieder.
Das stimmt.
Die Chancen nicht an dir vorbeigehen lassen. Wenn du jung bist und wenn du es kannst, dann mach's. Und lass dir von keinem erzählen, du bist doch noch so jung. Irgendwann guckst du zurück und sagst, ich hab's nie gemacht.
Das ist wirklich ein schöner Satz.
Ja, ich habe das erlebt. So, und das Witzige war dann, dann gab es hinterher diese Festveranstaltung, die Gala, und dann wurde halt man sich unterhalten und dann kamen Kollegen und haben gesagt, naja, du hast das ja schon oft gesungen, das hat man gehört.
Das ist das beste Kompliment.
Denkst du?
Ja.
Ja, aber vor Wut, weil ich es nicht singen konnte, habe ich es gut gemacht.
Toll.
Verstehst du, das ist so manchmal so.
Der Ehrgeiz hat dich gepackt.
Jetzt zeige ich es euch.
Ja. Und das ist doch großartig. Hast du alles reingepackt?
Und habe alles reingepackt.
Ja.
Ich habe zwar hinterher ein bisschen umgekippt vor Stress, aber ich habe es gemacht.
Ja, diese eine Chance nutzen. Ne?
Na klar.
Ja,
aber ich habe auch Angebote mal bekommen, für Olympia sollte ich in Kiel gastieren. Habe ich nicht gemacht.
Aber du hast sie ja gesungen hier in Dresden.
Ja.
Aber da lag wahrscheinlich zu viel Zeit dann zwischen,
Nein.
oder?
Nein, ich brauchte meinen Rat.
Ich weiß, was du meinst. Die Zuhörer werden es nicht wissen, aber ihr hattet hier Anfang der 90er eine ganz tolle Inszenierung, Hoffmanns Erzählung, auf Deutsch auch noch. Und du warst in ein Rad, war das Konvitschny?
Konvitschny.
Genau, du warst in ein Rad gespannt und das hat sich gedreht, während du gesungen hast,
ja.
Kopfüber mitunter.
Und das hat sich nicht nur um mich selbst gedreht, sondern die Achse waren meine Füße. Ich stand unter der Bühne.
Ja. Oh,
auf dem Kopf. Und es war aber von Herrn Konvitschny eigentlich auch ganz, es war irgendwie ganz witzig. Der hatte die Konzeptionsbesprechung und ich war besetzt und dann hat er das erklärt, dieses riesengroße Röhrenrad, aber eben nicht, dass sich auf der Bühne dreht, sondern dass sich komplett um sich selbst unter der Bühne lang, also doppelte Größe.
Oh mein Gott.
Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, na, wollen wir das mal probieren? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Versuchen wir es mal. Und dann sehe ich noch die erste Probe, da kam sie an mit einem Röhrenrad, das ist aber was anderes. Da ist ja das Zentrum dein eigener Bauchnabel, du drehst dich ja nur um dich selber.
Ja.
Also,
ja.
Und hat er gesagt, ich sag, na los, dann machen wir das mal. Nicht singen, erstmal nur in das Röhrenrad festhalten, also wirst du eingespannt, dass du dir nicht wehtust. Und dann drehen wir mal einfach über die Bühne eine Runde. Also er hat auch gesagt, das fand ich, wenn das nicht geht, wenn Ihnen schlecht wird oder wenn das irgendwie nicht geht, brechen wir das Unternehmen ab, dann lassen wir uns was einfallen. Und ich habe mich herausgefordert gesehen, wie oft in meinem Leben, und habe gesagt, na ja, so. Dann haben sie mich gedreht und erstmal ohne Stimme und ich dachte, na ja, mir ist noch nicht schlecht, das gehen wir mal. Und dann sagt er, da wollen wir mal dazu singen. Ja, habe ich gesagt, probier mal einfach mal.
Und dann so eine Arie, mein Gott.
Und dann habe ich das probiert zu singen. Aber die Körperbalance ist speziell. Wenn du Kopf über, bam, ba, da, da, di, da, 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 dann fängst du wieder an und bist aber mit dem Kopf auf dem Fußboden und stehst die Füße in die Luft, so. Jetzt haben wir das geübt. Jetzt kam die Bühnenprobe mit dem ganz neuen Erfahrung, wo das Rad sich ja nicht um sich selber dreht, sondern kopfüber unter der Bühne. Das ist eine viel größerer Radius,
natürlich. Klar.
Und da habe ich dann auch gedacht, oh, mein lieber Schwan, dann weiß ich noch, unten, du brauchst ja dann einen Monitor, damit du richtig einsetzt. Und da habe ich gesagt, ihr müsst den Monitor auf den Kopf stellen.
Ja, natürlich.
Und da haben die gesagt, wieso? Ich sage, na, weil ich ja auf dem Kopf bin. Und ihr müsst den Bildschirm drehen, sonst sehe ich den Dirigenten ja nicht.
Du hast ja keinen Fixpunkt sonst mit den Augen, ja.
Ja, ich muss den doch sehen, wenn es wieder losgeht. Und dann war ich aber körperlich von der Körperbalance für diese Arie so auf dieses Rad orientiert. Ich werde mich doch nicht hinstellen und diesen Quatsch da mit diesem, was so abgezogen wird. Was
die klassische Olympia-Haltung.
Finde ich auch vollkommen über die Zeit.
Ja.
Ja, und zumal heute im Zeitalter von Avatars und KIs, was ist das?
Beeindruckst du damit niemanden mehr?
Nein, diese zackigen Bewegungen, das ist so idiotisch.
Ja.
Heute.
Ja, natürlich, ja.
Ja, würde ich, entweder man macht es dann antiquarisch so, ja, aber heute würde ich Olympia
anders anlegen.
Kannst du gleich mit KI machen.
Aber erzähl mal, aber das ging dann wirklich gut. Also auch im Zusammenspiel, Orchestergraben, das war alles machbar, ja?
Man hatte ja die Probenzeit und dann habe ich mich drauf eingelassen. Dann haben wir das gemacht mit dem großen Rad und ich habe gesagt, na, nur habe ich es mit dem kleinen hingekriegt, da wärst du es mit dem großen. Es war spannend.
Ja.
Es war immer spannend, aber ich habe sowas auch immer als Herausforderung. Ich habe das geliebt, sowas zu machen.
Toll.
Ja, also das war für mich immer eine sich an etwas zu reiben, zu messen, auszuprobieren, neugierig zu sein, was geht, wo sind Grenzen, wo hört's auf?
Klasse.
Aber die Grenze, wo hört's auf, war, als ich dann einen Anruf kriegte, können Sie bei uns Olympiasieger werden? Nein.
Nur mit meinem Rat.
Nur mit meinem Rat.
Ich möchte noch auf einen Meilenstein von dir zu sprechen kommen. Wir haben es schon so ein bisschen umrandet, Wolfgang Wagner. Du bist dann tatsächlich an den Grünhügel gekommen.
Ja.
Du hast ab 1989 fortlaufend das erste Blumenmädchen gesungen. James Levine hat dirigiert, ja. Wolfgang Wagner hat die Regie gemacht. Und ab 92 kam dann auch deine Traumoper Tannhäuser dazu.
Ja,
da hast
genau.
du den Hirtenknaben gesungen. Auch wieder Wolfgang Wagner Regie, ja. Donald Runicles hat dirigiert. Erzähl mal, wie hast du diese Jahre auf dem Grünhügel erlebt in Bayreuth?
Also zum Tannhäuser kann ich auch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war ja schon Blume und dann war irgendwie der Hirtenknabe ein bisschen angeschlagen. Und die wussten, ich hatte das hier schon gesungen in Dresden. Und da kriegte ich einen Anruf, Frau Hosfeld, halten Sie, können Sie sich mal bereithalten für den Hirtenknaben. Sie müssten das aber mal vorsingen. Wir müssen das mal hören. Naja, so. Und es war ganz komisch. Es war Gewitter in Bayreuth. Himmelschwarz. Und aber nicht im ganzen Stadtgebiet, sondern nur da oben. Ich fahre da hoch und wie ich anfange zu singen, ich war sehr aufgeregt. Und da war der Sinopoli, der Giuseppe Sinopoli war im
beim Zuhören. Dein späterer Chef in Dresden.
Genau. Und ich bin hochgekommen auf den grünen Hügel und es war ein schwarzer Himmel. Ich komme in den Chorsaal. Ich glaube, das war nicht im Chorsaal, aber das war ein anderer großer Saal. Und ich war furchtbar aufgeregt. Und wie ich anhebe zu singen, hat es einen Hagel gegeben, dass man nichts mehr gehört hat. Nichts.
Das hat aufs Dach gescheppert.
Das hat so auf das Dach geprügelt, dass ich so. Und dann war ich fertig mit meinem Gesang. Ich war bestimmt nicht gut gesungen, weil ich war so nervös. Und dann war ich fertig und dann haben alle gelacht, ich auch, weil man hat nichts gehört.
Absurd, ja.
Und ich glaube, wohl in der Stadt hat es gar nicht so, war nur da oben. So. Und dann lachten alle und ich auch. Und dann war aber auch der Dampf ein bisschen raus, auch bei mir. Und dann haben sie gesagt, so Frau Hosfeld, jetzt machen wir es nochmal. Und dann haben wir es nochmal gesungen und dann war ich richtig gut.
Toll.
Weil ich war völlig entspannt.
Ja.
Ja, ich war ganz frei und locker und habe dann den Hirtenknaben da gesungen und
Klasse.
Ganz so.
Frei von der Leber.
Frei von der Leber weg. Und dann haben, also der Wolfgang Wagner und Sinopoli, die haben dann gesagt, alles gut, hat uns gut gefallen. Wenn die Kollegin krank würde, würden wir sie bitten. Ansonsten gucken wir mal und dann kriegte ich quasi den Vertrag fürs nächste Jahr.
Und so war es.
Kollegin
dann, ja.
war auch zum Glück nicht krank geworden, so dass ich stressentlastet dann in der nächsten Saison mit ordentlich Proben auch mich da einfühlen konnte.
Und wie hast du das empfunden an dieser heiligen Stätte? War das was Besonderes?
Was tatsächlich? Ganz Besonderes.
Ja.
Der Wolfgang Schmidt war damals der erste Tannhäuser, den ich erleben durfte.
Eike Wilm Schulte,
ja,
Vlaschia.
Den hab ich den geliebt. Und Vlaschia hat ja mit meiner Mutter auch gesungen.
Ja, 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 auch alte Dresdner Schule.
Der Wolfgang Schmidt hat ja damals auch seinen ersten Tannhäuser gesungen, eine Riesenstimme, Wahnsinn. Und ich war, das war eine Anspannung. Und es gibt ja eine Variante, wo es gibt ein Zwischenspiel.
Mhm.
Ja, es gibt die Dresdner und die andere Fassung und eine Fassung hat das Zwischenspiel und eine nicht.
Ja.
Und wo sie nicht das Zwischenspiel hat, die ist bitter, weil man da nämlich dann wirklich intonatorisch wirklich auf dem silbernen Tablett
Da weißt du erst am Ende, ob es geklappt hat, ne?
Ja. Ja. Und irgendwo war das aber auch, was mich da, das werde ich nie vergessen nach meiner ersten Vorstellung, die Verbeugungsordnung. Der Wolfgang Wagner hatte mich irgendwie so kurz mal so beim Verbeugen, der stand hinterm Vorhang, auf der Bühne und hat mich so ein bisschen festgehalten. Und dann hat er mich rausgeschubst und dann tobten die da draußen. Süß. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Süß. Ich bin ja hier, ist doch keiner weiter da außer mir. Das werde ich nie vergessen.
Schönes Erlebnis.
Ja.
Und die Arbeit mit Wolfgang Wagner, mit so einer Größe, nicht nur, dass er der Enkel eines der größten Komponisten ist.
Unkompliziert. Ja. Ich hatte auch immer den Eindruck, er war mir wohlgesonnen.
Schön.
Ja, wirklich. Er war mir wohlgesonnen und ich habe das auch immer diese familiäre Situation dort. Es war ein sehr familiärer Umgang.
Ja.
Der war zu allen Leuten auf Augenhöhe nett, väterlich. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Hat eine schöne Atmosphäre für die Sänger kreiert, ja.
Und wir waren auch alle jedes Jahr Solisten in mehreren Etappen bei ihm zu Hause eingeladen. Es gab jedes Jahr diesen netten Empfang in seinem Haus oder im Festspielrestaurant auch unten. Und das war man fühlte sich wirklich geborgen und aufgehoben. Das heißt nicht, dass man nicht abliefern musste.
Ja, klar, das war auch Voraussetzung, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Aber man hatte immer das Gefühl, wohl aufgehoben zu sein.
Wir haben viel über dich und deine Mutter geredet, aber du bist ja auch selbst Mutter. Wie lässt sich dieser doch anstrengende Beruf, auch dieser Beruf, der dich durch die ganze Welt gebracht hat, also du hast ja nicht nur in Halberstadt und Dresden gesungen, du warst auch an allen Berliner Opernhäusern, in Zürich, Paris, Hongkong, Tokio, vielen Orten mehr und hast nebenbei eine Tochter großgezogen. Wie geht das?
Na gut, das geht zunächst mit dem Vater meiner Tochter, mit meinem damaligen Mann, dass man sich halt die Klinke in die Hand drückt. Der war also bei uns Tänzer am Ballett und wir hatten zwei Kinderfrauen für abends.
Ja. Ne?
Die Tochter ging ja dann später in den Kindergarten und in die Schule. Aber das war schon nötig, wenn ich Probe hatte und er Probe oder Vorstellung, dann haben wir, wer macht das abends? Und wir hatten wirklich zwei Kinderfrauen. Eine habe ich so mal aber eingeschlossen in der Wohnung, Schlüssel mitgenommen oder ja, nein, sowas passiert eben dann auch.
Ja.
Aber es geht. Man lebt in der Situation und meistert jeden Tag. Was ich dann sehr schön fand, weil wir ja bei Hänsel und Gretel vorhin gestartet sind. Meine Tochter war dann, als die klein war, war eine sozusagen Stellen für den Kinderchor.
Mhm.
Und der Herr Heinze damals hatte angefragt, wer hat denn Kind, was singen möchte und so. Und dann habe ich gesagt, Saskia, wie sieht denn das aus? Willst du singen? Ja, will ich. Und dann habe ich Herrn Heinze gefragt, was soll sie denn vorbereiten? Ja, irgendein Lied. Und ich kann dir da gar nicht mehr sagen, was. Irgendwas haben wir einstudiert. Und dann hat sich meine Tochter die Kinderfrau geschnappt. Und da, wir haben gefragt, sollen wir dich begleiten? Nein. Sie will das alleine machen.
Toll.
Finde ich aber super.
Ja, klasse.
Und da ist sie wirklich mit 7 Jahren, hat sich ihre Kinderfrau geschnappt, die hat die in die Oper gefahren. Und dann hat sie Herrn Heinze vorgesungen.
Ja, Wahnsinn.
Und sie ist ja im Theater groß geworden.
Ja, auch so wie
genau
du.
Genau wie ich.
Ja,
ich erinnere mich an Autofahrten. Da kam im Radio irgendwas und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, mein Gott, was ist denn das, was ist denn das? Und dann kam von hinten, Mann, das ist Figaro. Ah, ja. Also, ne?
Ja.
Auch geschädigt.
Dasselbe Phänomen wie bei dir. Ja.
Und dann hat sie halt lange Zeit im Kinderchor gesungen und hat dann sogar ihren und Herrn Heinzes Abschied die ganze Feier und die ganze Party dort für Herrn Heinze moderiert und gemacht. Und dann haben wir eben, wie gesagt, in Hänsel und Gretel, als sie dann im Kinderchor erlöst, befreit gesungen hat und ich war Gretel. Und dann kam das zu meiner Mutter und dann in die zweite Generation. Da hatte ich dann aber auch ein Tränchen
das
im Auge.
Das
gebe ich zu.
Das glaube ich, das lässt einen nicht kalt, ne? Ja. Wenn sich der Kreis dann wieder schließt. Ne?
Das war eine, wir haben öfter zusammen auf der Bühne gestanden, Frau ohne Schatten.
Toll.
Oder in Bohem. Mhm. Der Trailer, der von Bohem läuft, bei uns, dieser aktuelle Trailer, da bin ich Musetta und meine Tochter im Kinderchor.
Ja, süß.
Das ist für mich, also da erinnern wir uns beide auch sehr gerne.
Das glaube ich. Ist auch was Besonderes,
ja.
Da kann man auch stolz sein.
Also ich meine, sie ist nicht Sängerin geworden.
Ja, macht ja nichts.
Das ist ja auch völlig uninteressant. Wir haben ihr das alles, wollen wir sagen, gesagt, du kannst das und das ausprobieren und finde du im Leben das, was für dich passt.
Ja.
Und das hat sie. Aber es ist für mich wichtig, dass man nicht zwangsläufig die Kinder so in diesen Generations, in dritter Generation Bäckermeister, da muss man das im Singen auch
richtig
machen. Das ist Unsinn.
Richtig, weil gerade so ein Beruf, wie den
wenn
wir
haben. Wenn du nicht dafür brennst.
Ja, das kann dir niemand auferlegen. Nein. Das muss von dir kommen.
Ja,
das ist absolut richtig. Und trotzdem wird sie aus dieser Zeit wahnsinnig viel mitgenommen haben für ihren jetzigen Beruf und Werdegang.
Naja, es ist eine allgemeine Bereicherung.
Ja, eben. Menschlich, sozial,
natürlich.
Künstlerisch. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da kann jeder von profitieren, wenn er in dem Alter damit mal in Berührung gekommen ist.
Ja, sie hat ja viel auf der Bühne gestanden.
Ja, ja.
Ich erinnere mich auch an Vorstellungen war das Frau ohne Schatten oder sowas, wo sie auch Vorstellungen hat. Dann kam sie zu mir in die Garderobe in ihrem Kostüm und wir saßen dann kurz und so. Das sind Momente, die werde ich auch nicht vergessen.
Ja. Ja,
schöne Momente, auch bei Papa im Ballettsaal.
Ja.
Die hat viel mitbekommen, verschiedenste Bereiche dann auch.
Was auch ein großes Thema ist für uns Sänger, was uns eigentlich immer begleitet, was stimmen muss, ist unsere Gesundheit. Da hast du ja sicherlich auch Erfahrungen gemacht, wo es vielleicht mal nicht so lief, wie du es gern hättest. Sei es körperlich, Thema Stimmkrise. Kannst du uns da was erzählen? Was waren schwere Momente oder Zeiten, wo du dich rausarbeiten musstest? Und wenn ja, wie hast du dich da wieder rausgearbeitet?
Also Stimmkrise in dem Sinne würde ich gar nicht sagen. Aber das hat ja auch mal eine ganz berühmte Fachkollegin, also nicht Fachkollegin im Sinne von Stimmfach, sondern Sängerkollegin gesagt, deren Namen ich jetzt nicht nenne, dass die Menopause und die hormonellen Veränderungen bei Frauen öfter so nicht wahrgenommen werden von der Gesellschaft, ja, oder von dem, so. Es ist aber so, ne, dass eine Stimme sich auch im Laufe des Lebens verändert. Die Hormonsituationen verändern sich. Und es kann also durchaus mal passieren, dass man sich von bestimmten Partien halt verabschiedet, weil man sagt, das tue ich mir jetzt nicht an, das geht nicht mehr so. Mhm. Ich muss andere Wege beschreiten.
Das, ja, hast du für dich erlebt, dass du das merktest, hier sind jetzt Grenzen, ja, körperlich.
Natürlich. Ja, natürlich. Wo man einfach sagt, das ist jetzt weg, Gott sei Dank, aber lass es ruhen. Kämpfe um jede stimmliche Schönheit, versuche dir, deine Stimme gesund zu erhalten, um eben und auch nicht krank zu singen, damit man eben Stimmschäden vermeidet, diese Hygiene, dass man auch sagt, auch wenn man lange Zeit vielleicht mal die oder jene Partie nicht gesungen hat, dass man das Training fortsetzt, dass man ein Fitnessprogramm sich erarbeitet, um eben auch die Range, sagt man ja heute, so gesund und lang wie möglich am Leben zu halten. Und dann ist natürlich auch jeder Sänger anders beschaffen. Es gibt Sänger, die verlieren, ohne dass sie was dafür können, relativ schnell hohe Töne oder einen gewissen Umfang der Stimme. Die Stimme verändert sich, genau wie jeder Mensch anders altert.
Ja, absolut.
Und da steckt niemand drin. Ja. Du kannst machen, was du willst. Ne? Und dann muss man sich diesen Situationen versuchen anzupassen, das Beste draus zu machen. Und man muss manchmal auch eben Dinge hinnehmen. Und dann hat es die Pflege der Stimme und den immer wieder nachgucken lassen. Auch meine Mutter hat auch, wo ich hier längst schon engagiert war, und sie ist dann nach Dresden gezogen, habe ich auch manchmal noch ein paar Stunden genommen, um zu sagen, hör mal rein, ist das in Ordnung, was kann ich besser machen? Ne? Das ist schon nicht verkehrt, wenn man noch mal jemanden drauf gucken lässt. Aber jeder ist gehalten, seine persönliche Lebensstruktur anzupassen und auch zu gucken, wo geht die Reise hin.
Ich finde es so bewundernswert. Du bist in einem Alter, in dem viele deiner Kolleginnen nicht mehr singen und schon gar nicht so Partien, wie du sie eben singst mit der Papagena. Was hält dich frisch? Ist es wirklich, übst du regelmäßig, täglich? Ist es ein Fitnessprogramm? Wie erhältst du dir deine Jugendlichkeit, die du ja wirklich hast, nachweislich?
Naja, das ist abhängig von der Situation. Es gibt Zeiten, wo man gar nicht machen, groß machen muss, weil man sowieso im Run ist. Und dann gibt es aber wieder Zeiten, wo man sagt, na ja, komm, mach mal. Du musst sehen, dass du dich fit hältst. Das Unterrichten ist auch eine Form von dranbleiben, aber es ist ein Unterschied, ob ich mich mit meiner eigenen Stimme auseinandersetze oder mit der Stimme der Sänger. Ja. Das hat nicht immer alles miteinander zu tun. Ne? Die Baustellen sind anders und auch die Befindlichkeiten oder die, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht überzieht. Ja, ich will mal nur ein Beispiel sagen. Wenn da jemand zu mir kommt und ich soll mit der Tosca-Arie singen und ich muss das mit meinen Möglichkeiten annähernd vorsingen, das ist nicht immer so gesund.
Vielleicht. Ja, klar. Ne?
Das, oder gesund, will ich mal sagen. Für mich ist das nicht gut. Ja. Würde ich ja nicht machen.
Ja, ja. Fremdes, ne? Fahrwasser.
Ja. Und deswegen muss man sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht zu viel. Beug dich hier nicht beim Vormachen so über den Tellerrand, dass du dich selber überziehst oder so.
Hattest du das mal bei einer Partie, wo du im Nachhinein gesagt hast, die hätte mir jetzt oder hat mir geschadet, hier muss ich Reißleine ziehen? Nö. Du bist nie so an eine Extremgrenze gegangen.
Nein, das ist mir erspart geblieben.
Ja.
Also muss ich wirklich mal sagen, das war Glück. Also ich hatte keine Partie, wo ich gesagt habe, na oh.
Und welche ist die Lieblingspartie, die wie Butter in der Kehle lag, wo du sagst, ach, die hätte ich jeden Tag um 2 Uhr nachts singen können, so gut lag die?
Es war immer die Partie, die ich, an der ich gerade gearbeitet habe, die im Hals war und die ich dann gern gemacht habe. Also, dass ich jetzt sagen kann, zu der Zeit, als ich Gilda gesungen habe, war es das. Als ich Susanna gesungen habe, war es das. Als ich Musetta gesungen habe, war es das.
Verstehe ich. Ja. Kann man nicht eine herausheben, nee, ne? Weil in dem konkreten Zeitpunkt war das dann das Höchste wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ja, wir haben gerade drüber geredet. Du hast seit 1997 einen Lehrauftrag. Seit 2008 bist du auch Honorarprofessorin an der Dresdner Hochschule für Musik Karl Maria von Weber. Du bist spezialisiert auf Frauenstimmen. Ich glaube, du gehst hauptsächlich mit Frauenstimmen in die Arbeit, ne?
Naja, das liegt auch in der Natur der Sache, dass man natürlich in meinem Fach ich hatte auch mal einen Bassbariton, das hat mir großen Spaß gemacht.
Ich habe auch schon mal eine Stunde bei dir genommen.
Aber wenn man jetzt meinetwegen Koloratur oder leichte Sängerinnen bekommt an einer Hochschule und die werden eingeteilt, na dann sagt man, na, dann soll die doch da zur Frau Hausfeld gehen.
Ja, macht ja Sinn.
Das ist auch logisch. Und dann ist man natürlich da auch breit aufgestellt und hat natürlich riesen Erfahrungsschatz und weiß genau, pass mal auf, nee, Moment mal, halt, hier muss man das so und so und so und so machen.
Natürlich. Und du hast ja auch wirklich, also deine Schülerinnen-Erfolge sprechen ja für sich. Du hast ja einige namhafte, von mir mittlerweile Kolleginnen auch rausgebracht. Stellvertretend für alle möchte ich jetzt mal nennen, die Maria Perlt, mit der wir in Dreierkombination, aber auch ihr beide oft in der Zauberflöte zusammen auf der Bühne steht. Sie als Königin der Nacht, du als Papagena. Wie ist das für dich, wenn plötzlich deine Schäfchen neben dir solche Entwicklungen machen und Meilensteine feiern?
Also ich bin im positiven Sinne wirklich stolz.
Ja.
Das muss ich wirklich sagen.
Das kann man auch.
Und ich freue mich, dass es uns vergönnt ist, in dieser Konstellation Vorstellungen auf der Bühne zu singen.
Das ist ein Geschenk, also, oder?
Das ist wirklich etwas Schönes. Ja. Und ich habe auch einige von meinen ehemaligen Studenten, die bei uns im Opernchor singen.
Mhm.
Ja. Und das befriedigt meine Situation als Pädagogin und dann weiß ich, es hat oder zum Beispiel auch hier an der Staatsoperette die Jeanette Oswald, die bei mir studiert hat, wo ich einfach mich wahnsinnig freue, dass wir das geschafft haben und dass sie ihren Weg mittlerweile schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, beschreiten und stabil sind. Also das ist doch eine feine Sache, muss ich sagen.
Wie beurteilst du den heutigen Sängernachwuchs im Vergleich mit deiner eigenen Sängergeneration? Da sind ja doch ein paar Sachen passiert seitdem, politisch auch und. Aber wie hat sich das Sängersein verändert?
Es hat sich natürlich dahingehend verändert, dass zu meiner Zeit, als ich in dem Alter war, wo heute Absolventen sind, der Arbeitsmarkt natürlich ein ganz anderer war. Ja, die Engagements waren weitläufiger. Heute werden die Sänger engagiert für eine Handvoll Vorstellungen oder ein, zwei Jahresverträge und dann sind die wieder weg vom Fenster und müssen sehen, wo sie bleiben. Das ist für die Sänger, da fragt sich jeder Mensch, lasse ich mich auf diesen, ich sag mal in dem Falle nicht Beruf, sondern Job ein. Kann ich das überblicken, dass ich dann vielleicht nach 6, 7 Jahren arbeitslos bin oder einen anderen Beruf ergreifen muss?
Nochmal komplett umsatteln.
Ne, das gibt's ja auch alles. Lasse ich mich auf so ein Abenteuer ein oder gehe ich dann gleich in einen Chor? Halte ich denn dann das auch durch? Weil das ist ein unglaublich anstrengender Beruf.
Ja.
Ich bewundere und respektiere alle, die im Chor singen. Das ist unglaublich, was sie leisten müssen, die Kollegen. Switchen durch alle Genres, durch Proben heute früh das, abends das. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ja. Und dann kommt natürlich die Heranführung an Musik in den Schulen, in den Familien. Es liegt nicht auf der Hand, dass man Musik studiert, Opernsänger werden will. Und wenn, was ist der Traum? Was ist überhaupt realistisch und machbar? Ist es nicht etwa möglicherweise brotlose Kunst?
Musstest du auch manchmal schon Träume zerstören, wenn Leute zu dir gekommen sind und du ihn eröffnen musstest? Für den heutigen Markt wahrscheinlich hast du es schwer.
Das ergibt sich meistens, das muss ich gar nicht machen. Das geht schon damit los, dass die Studenten sich bei der Bewerbung, also ich mal sagen, dass Interessenten bei der Bewerbung schon ausgemustert werden, dann braucht man da gar nichts sagen. Warum soll ich jetzt einem Sänger sagen, ich glaube, sie sollten das lassen?
Hm.
Das mache ich nicht. Ich kann mich ja auch irren.
Ja, natürlich.
Ja, dann sage ich dem vielleicht, also ich glaube nicht, dass sie begabt sind, und dann kriegen die eine Einladung und sagen, na, die hat ja keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Das mache ich nicht. Das ist auch nicht meine Befähigung ist, wenn jemand kommt und sagt zu mir, ich will bei Ihnen lernen, dass ich sage, so, Ärmel hoch, jetzt geht's los. Jetzt machen wir. Aber ich bin nicht in der Befugnis, Leuten ihr Schicksal vorauszusagen.
Du bist ja nicht nur in der Oper, sondern auch in der Kammermusik zu Hause, bei ganz spannenden Formaten. Also erstmal ganz klassische Liederabende, da haben wir ja auch schon mal einen gemeinsam bestritten, das italienische Liederbuch hier
hätte
in Dresden.
Hätte ich nie gemacht.
Da bist du selber für eine deiner Schülerinnen eingesprungen, die du empfohlen hast. Ja. Ne? Und es war eine schöne Sache. Also ich erinnere mich, es war ein ganz toller Abend. Ne?
Ich habe es als unglaubliche Bereicherung empfunden, dieses Riesending.
Ja. Ist es ja wirklich. Also, wir haben es komplett gesungen.
Boah,
ne?
Also das war wirklich, hätte ich gar nicht so, ich hätte mich da gar nicht eingebracht. Ich hätte dir das empfohlen, weil ich dachte, das könnte dir ganz gut zu Gesicht stehen. Die Schülerin konnte dann nicht oder die Sängerin konnte nicht, die hat nicht frei bekommen. Und dann hast du ja gesagt, warum willst du denn das nicht machen? Ja. Und ich fand das, ich dachte, nanu. Ich hatte mich gar nicht auf dem Terminkalender mit dem Abend. Und dann dachte ich mir aber, das wäre eine schöne Herausforderung, auch eine Erweiterung meines wirklich riesigen Liedrepertoires. Und dann habe ich das als so eine wunderbare Zusammenarbeit empfunden und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Das ist wirklich ein schwerer Zyklus.
Was da alles drinsteckt, dramaturgisch auch, ne? Wir haben das ja auch damals schön konzipiert und das ging ja wirklich, man hat sich einander angesungen, man hat ja irgendwie auch in den Liedern des anderen irgendwie weitergefühlt und das war ja so eine Staffelstabübergabe.
Ja, das hat großen Spaß gemacht.
Genau, also klassische Liederabende hast du natürlich gemacht. Ich kann mich auch erinnern, in Dresden überm Koselpalais habe ich mal einen ganz tollen Liederabend von dir erlebt auch. Und du machst ein Programm oder hast ein Programm gemacht, was ja schon eher so in die Richtung Kabarett geht, ne? Das war im Dresdner Friedrichstadtpalast, da hast du ein Programm gemacht, das hieß Du meine Seele?
Ja, Du meine Seele.
Ja.
Also wir haben, das war der Micha Winkler, der in der Schneewitte die Posaune gespielt hat. Und
ah, das war die Verbindung, aha.
Ja, und der sprach mich mal an und sagte, wollen wir nicht mal was machen irgendwie zusammen mit Jazz und so. Und da war aber, das war das Clara Schumann-Jahr, ist schon so lange her. Und dann bin ich aber wieder abgekommen und dann sagte er, du kannst auch was Gedichte lesen. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn für Gedichte lesen? Ich wüsste jetzt nicht, was ich da lesen soll. Das spricht ja nicht aus mir. Ich kann
höchstens, Sängerin,
kann höchstens selber Gedichte lesen, die ich geschrieben habe. Und dann, dann lass mich doch eigenhändig was machen. Naja, und dann habe ich halt Prosa und Gedichte und Geschichten geschrieben aus meinem Leben mit nicht Anekdoten. Das ist Quatsch. Anekdoten sind, wo man sich auf die Schenkel knopft und so. Nein, sondern kleine persönliche Geschichten aus meinem Leben. Unter anderem ist auch ein Lied dabei gewesen, was ich immer zu meiner Tochter gesungen habe. Ich habe meiner Tochter immer eine Schlafengehen-Geschichte erzählt von einer kleinen Hexe. Eine kleine Hexe, die ihr Haus aufpusten konnte und überall wohnen konnte und auf ihrem Besen durch die ganze Welt geflogen ist. Und wo sie Lust hatte, da hat sie ihr Haus aufgepustet und da war sie. Und aufgrund dieser Grundstory habe ich meiner Tochter jeden Abend eine andere Geschichte erzählt. Und am Ende habe ich mich ans Klavier gesetzt, oben ans Keyboard und habe ein Lied gesungen. So Disney-like.
Aber selbst komponiert.
Ja, neu, das ist mir ja, so eingefallen. Ja. Und da habe ich gesagt, das könnte man noch machen. Und dann haben wir das so bearbeitet, wie ich das auch harmonisch gemacht habe und so. Und trotzdem geht's mir gut, ich trag den schönsten Hut, ich tanz mit meinem Besen durchs ganze Haus. So in der Art, ja.
Zauberhaft.
Und meine Tochter war dann in der Premiere, ich habe ihr das aber nicht gesagt.
Aha.
Ich habe nur gesagt, es ist eine Überraschung drin für dich.
Toll.
Und da hat sie sich, glaube ich, sehr gefreut.
Na, das glaube ich.
Aber dieser Abend war Du meine Seele, weil es meine Seele. Ich habe meine ganz persönlichen Sicht auf die Dinge des Lebens, auf meine biografischen Situationen da in künstlerische Formen gepackt. Wir haben das ein bisschen inszeniert mit Lichtregie, Kostümen. Und der Micha Winkler und die Silke Krause am Klavier, wir haben das richtig erarbeitet, Konzept. Und das hat der Herr Schuch auch dann inszeniert. Und wir haben also da ein richtiges Bühnenstück auf die Bühne gebracht. Also nicht, das war nicht irgendein Programm, es war ein Bühnenshow.
Ja, und da konntest du vor allem auch mal alle deine Talente zeigen. Ich meine eben, du hast auch inszeniert schon an der Hochschule,
ja, genau,
hier in Dresden, am Haus. Du hast schon kleine Inszenierungen gemacht, eben Schauspieldirektor, Weihnachtsgans Auguste, richtig?
Oh, das hat Spaß gemacht. Na?
Und das hast du dort alles mit reingebracht. Dann eben die eigenen Kompositionen, sage ich mal. Und noch ein Talent, was ich ja unglaublich bewundere. Du bist ja auch Kunstpfeifer.
Ja, ob ich das jetzt aus der Luft greifen kann, aber man muss das wissen. Aber wenn ich... Also ich habe zum Beispiel, dann, das war immer so der Gag, dass ich eine Geschichte Verbindung und da habe ich dann wer will ich jetzt nicht.
Toll, aber da sind wir wieder bei Turandot.
Da sind wir bei Turandot, bei Vincero. Und das habe ich dann auch mit Mikrofon natürlich, weil ich pfeife sehr leise und dann trägt sich das nicht.
Aber das ist ja schon fast nicht mehr menschlich, ne? Das
und
ist ja schon.
Das macht Spaß. Und da waren die Leute auch immer richtig, das gab richtig, das war lustig.
Ja, aber das ist
ich
auch
eine Kunst. Ich nehme mich dann auch nicht ernst.
Aber sag mal, hast du das gelernt oder konntest
Nein,
du das immer schon?
Nein, das habe ich immer schon gemacht.
Ja, klasse.
Aber das war dann so eine Einlage, ja. wo es war humorvoll.
Toll, unglaublich unterhaltsam.
Man sich nicht so ernst nehmen. Ja. Ich nehme mich sowieso nicht. Das liegt auch im Genre, wenn man ein Fach bedient, was auch, meinetwegen Papagena, ne? Ein bisschen komisch.
Ja.
Man darf sich nicht immer zu ernst nehmen. Man muss die Leichtigkeit haben, auch mal über sich lachen zu können. Sonst bringt man es nicht.
Aber ist das nicht schön, auch als Künstler, als Künstlerin mal außerhalb des gewohnten Terrains unterwegs zu sein? Also mir geht es so, wenn ich zum Beispiel 30er-Jahre-Musik singe, ich brauche das auch total. Ich bin sehr gern seriös und singe mein ganzes, was ich so mache. Aber ich möchte dann auch mal so mehr zeigen. Ne? Und das ist wahrscheinlich dir auch so gegangen bei deinem Programm, dass man mal zeigt, guck mal, ich kann nicht nur das.
Ja,
ich habe da noch so ein paar andere Sachen.
Na klar, das macht doch Spaß.
Ja. Ich finde es auch fürs Publikum interessant.
Natürlich, und die haben sich auch immer sehr, wenn ich dann den Carla Vincero, wenn ich dann das gepfiffen habe, dann haben die immer sehr geklatscht. Das fanden die gut.
Ja.
Und ich auch, wenn es geklappt hat.
Klasse. Was wünschst du dir noch vom Leben, nach all dem, was du so Tolles schon mitgenommen hast?
Gesundheit.
Ja.
Das ist eigentlich, wenn das stabil ist, kann man viel aus der Situation heraus bewerkstelligen. Wenn einem das wegbricht, muss man sehr kämpfen. Aber es bedingt sich auch, das wollte ich sagen. Einerseits brauche ich den Willen, auf die Bühne zu gehen oder Dinge zu realisieren. Das hilft mir beim Gesundwerden. Und das wiederum, dass ich gesund werde, hilft dann wieder dem Beruf oder den Dingen, die ich machen will. Also diese Symbiose aus Gesundheit und Kraft für was auch immer im Leben zu schöpfen. Man wird ja nicht ewig singen oder auf der Bühne stehen können, wie man dann im Leben weiter sich gestalten kann. Das kann man auch nicht alles so planen. Hm. Geht nicht.
Und du wünschst dir aber auch, dass die Bühne dich noch eine ganze Weile begleitet, ja?
Solange wie ich es kann und wie ich es darf, würde ich gerne mitmachen dürfen, sag ich mal so.
Ja. Ich wünsche es uns allen, dass wir dich noch oft auf der Bühne erleben.
Man muss natürlich wissen, wo ist Schluss. Aber manchmal ergibt sich das auch von selber.
Ich wollte gerade fragen, denkst du, dieser Punkt kommt, dass du einen Tag aufwachst und denkst, jetzt reicht's? Oder wie stellst du dir das vor?
Also ich will mal so sagen, das ist weiß ich jetzt, kann ich gar nicht sagen. Hm. Ich habe auch nicht beschlossen, jetzt singe ich keine Susanna mehr, es war einfach abgesetzt.
Ja.
So.
Zack, bumm.
Ja. Den Dingen kann man nicht entrinnen, aber manches ergibt sich auch von selber.
Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man es nicht vorher weiß, ne? Ja. Wenn es dann einfach so ist und dann kann man es hinnehmen.
Ja.
Ja.
Also ich sehe das jetzt natürlich nicht mit Gelassenheit. Man lehnt sich zurück und lässt die Dinge geschehen. Mhm. Das ist ja auch Quatsch. Aber man kann vieles nicht beeinflussen.
Richtig. Aber noch stehst du auf der Bühne und wer Lust hat, dich zu erleben in der Semperoper in Dresden, kann das bis mindestens Mai 27 als Papagena noch tun in diversen Zauberflötenvorstellungen sowie in zwei zeitgenössischen Opern, unter anderem die besagte Schneewitte, die wieder auf den Spielplan kommt und auch, ich glaube, eine Uraufführung Pech Marie, wo man dich auch miterleben wird.
Da bin ich auch sehr gespannt. Was das, also diese Frau Holle, die ich da zu geben gebeten bin, was mich sehr, 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 also ich war ganz gerührt, als ich diese Anfrage bekam, wir würden dich da gern besetzen, guck mal rein, wo ich gedacht habe, also das ist ja ein Ding, vielen Dank, ich werde mein Bestes geben.
Schön.
Und wir haben ja auch noch dieses, was ich auch mit Respekt und Wohlwollen mache, das sind diese Schulproduktionen, die wir da machen gerade. Das ist schon jetzt das 4. Jahr, wo wir mit einem Stück in die Schulen gehen, in die Grundschulen.
Ja, da bist du auch dabei, stimmt.
Und da bin ich die Erzählerin, die kommunikative Person zwischen uns und den Kindern.
Wie nennt sich das Stück?
Die Kuh Gloria.
Ja.
Und das ist, wollen wir mal sagen, ich habe ja alles gesungen.
Ja, wirklich.
Was will ich denn?
Wirklich, in deinem Fach hast du alles mitgenommen, ne?
Komm, also es ist, ich habe 9 Jahre wundervolle Zeit gehabt in Bayreuth. Du weißt, wie schön das ist.
Ja.
Und ich kann nicht sagen, ach, was mache ich denn jetzt hier? Das ist so ein Ausklang, sage ich mal, den ich aber sehr gerne mache. Und ich finde es wunderbar, an die kleinen Mäuse da in die Schulen zu gehen und die mitzureißen, dass die mitsingen, dass die mitklatschen, dass die mit integriert sind in ein Musikstück.
Ja, denen das auch schmackhaft zu machen.
Ja.
Ne? Es ist ein ehrliches Publikum.
Ganz,
wenn die es nicht als schön empfinden, dann kriegst du das direkt zu spüren. Ne?
Also Erwachsene sind ja diszipliniert und ne? Aber Kinder, die hauen einfach ab. Also nicht, dass sie aufstehen und gehen
oder quatschen
in der Schule.
Und,
aber die werden ungeduldig.
Ja.
Ja. Du musst sie am dranhalten.
Ja. Und das ist eine Kunst.
Ja.
Ja, richtig. Ja, ja. Eine Frage, bevor wir das Gespräch beenden, interessiert mich noch. In deinem Lebenslauf steht, du hast auch 10 Jahre lang am Berliner Ensemble gesungen.
Ja.
Was hast du denn da Spannendes gemacht?
Also das war in der Studienzeit noch. Am Berliner Ensemble gab es den Kaukasischen Kreidekreis.
Mhm.
Und Franziska Trödner, die bekannte Schauspielerin, hat früher auch sehr schön gesungen. Wird sie vielleicht jetzt auch noch können? Aha. Wir hatten uns mal kennengelernt im Friedrichstadtpalast. Da hatte sie auch einen Abend gemacht und ich war dann dort. Okay. Also wir kannten uns früher schon, aber wir haben uns dann wieder getroffen sogar. Das hat mich sehr gefreut. Und die hat am Berliner Ensemble gesungen. Mhm. Da war sie ganz junge Schauspielerin. Diese kommentierenden Stimmen von Dessau ist das eine Musik.
Toll.
Und sie hat dann die Grusche gesungen im kaukasischen, gespielt im kaukasischen Kreidekreis. Und jetzt brauchte man jemanden, der singt.
Ja.
Nun wollte man aber keine Sängerin haben. Das sollte so eine unverbildete,
natürliche
Stimme sein, die da zu zweit mit noch einer Schauspielerin und noch einem Schauspieler das Stück kommentieren. Das ist so komponiert oder so, das ist das Stück. Und dann haben sie sich an die Hochschule gewendet und haben gesagt, Mensch, habt ihr nicht so ein bisschen was nicht so
was
sängerisch, ja, was nicht so ausgebildet klingt nach Sängerin. Ja, und dann haben die gesagt, na, dann in der Hochschule, Christiane, mach doch das mal. Und dann habe ich das gemacht.
Toll, über viele Jahre hinweg.
Über viele Jahre, 10 Jahre lang. Habe sehr, sehr viel wunderbare Schauspieler auf der Bühne.
Eben, an diesem Traditionshaus.
Ja, miterleben dürfen. Da war ich beteiligt an großen Theaterabenden.
Das glaube ich. Und man als junger Sänger, das saugt man ja auf. Das ist ja unglaublich inspirierend, oder?
Ich erinnere mich an eine Aufführung, da durften wir dann auch nach Athen reisen, ins Herodes Atticus Theater. Und ich wusste, dass Maria Callas dort gesungen hatte. Da war ich ja
beflügelt.
Völlig weg. Und wir konnten aber in diesem Herodes Atticus Theater nicht abgehen. Im Berliner Ensemble konnten wir abgehen. Immer wenn wir gesungen hatten, gingen wir weg und kamen dann wieder und setzten uns dann da vorne an die Rampe. Und in diesem Herodes Atticus Theater ging das nicht. Und jetzt kam ein Ding zum anderen. Ein aufgehender Vollmond am Publikumshorizont an der Akropolis. Und du sitzt da und singst. Das Singen war ja überhaupt nicht wichtig. Ich werde es nie vergessen.
Das glaube ich. Klingt nach einer spannenden Erfahrung.
Das war, da teilhaben zu dürfen und da zu sitzen, und das war einfach Wahnsinn. Schöne Momente einfach, ja. Derer gab es sehr viele in meinem Leben sowieso.
Ja, und das ist doch schön, wenn man rückblickend sagt, mein Gott.
Bereicherung. Ja. Also solche Dinge, das hat ja mit Kunst nichts zu tun, ja. Aber also da zu sitzen und einen Vollmond anzugucken, weil ich halt mit Kunst.
Nein, aber es sind alles Momente, wo eben auch wieder alles verschwimmt, ne? Die Kunst und die Inspiration und die Atmosphäre, in der man ist. Und ja, das ist ja alles so eins. Ne?
Ja, das habe ich also sehr. Da gab es viele solche Situationen in meinem Leben.
Und letztendlich profitiert die Kunst von all diesen Eindrücken. Ja. Wir müssen uns immer füttern mit diesen Bildern, mit diesen Atmosphären, um eben dann in dem Moment, wo es drauf ankommt, dann die Kunst zu perfektionieren, im besten Fall.
Also das Leben ist doch so, wenn ich jetzt zurückblickend auf unser Gespräch jetzt auch gucke, es sind, wenn ich überlege, schon mal 2 Stunden Soloprogramm mit Geschichten und Gedichten. Was hat man alles zu sagen?
Man gibt so viel auch. Ne?
Und man erfährt auch so viel. Ja. So viele Episoden im Leben, die ich aufgeschrieben habe durch diesen Abend. Mhm. Und im Grunde ist dieser Abend dadurch eigentlich auch ein lebendiges Tagebuch. Oder Biografie, nicht Tagebuch, eine lebendige Biografie geworden.
Hast du mal überlegt, das rauszugeben, zu veröffentlichen? Und sei es nur für einen engeren Kreis oder so?
Weiß ich nicht.
Wäre vielleicht auch mal spannend.
Ja? Es ist ja da.
Ja.
Ich habe ja alles aufgeschrieben.
Auf jeden Fall. Also wer Lust hat, unsere liebe Christiane Hossfeld auf der Bühne zu erleben, ab in die Semperoper. Oder es gibt auch ein paar tolle Sachen auf Konserve. Da möchte ich stellvertretend nennen, deine großartige, auch wieder Ariadne, aber nicht die Zerbinetta, es ist die Najade. Die hast du in einer wunderbaren Studioeinspielung gemacht, wie ich finde, ein traumhaftes Nymphentrio, wie man es selten hört.
Ja.
Also ich weiß, viele Najaden haben mit deiner Aufnahme gelernt. Das weiß ich. Die gibt es auf CD und es gibt auch eine Bühnenaufführung auf DVD mit dir als Najade.
Mhm.
Ja, die CD mit Sinopoli. Genau, aber der Live-Eindruck ist der beste. Also wer kann unbedingt noch Christiane Hossfeld in ihrer Lebenspartie der Papagena erleben. Und sie ist zauberhaft und ich hoffe, uns sind auch noch gemeinsame Vorstellungen vergönnt. Liebe Christiane, ich möchte herzlichen Dank sagen, dass du uns mitgenommen hast auf diese schöne Reise durch dein Sängerleben, was ja auch noch nicht vorbei ist, Gott sei Dank, aber eben doch schon so viel erlebt hast, wovon wir alle profitieren können und lernen und staunen.
Also ich kann nur sagen, im Rückblick auf das bisherige und momentane, ich bin sehr beschenkt. Das muss ich wirklich sagen. Und ich bin sehr dankbar für alles, wie es bis jetzt gegangen ist.
Wunderbar.
Ja,
das ist doch ein schönes.
Was anderes kann ich nicht sagen.
Zwischenfazit.
Ja.
Das, was du dir für dich wünschst, das wünsche ich dir auch von Herzen. Gesundheit.
Ja.
Viele schöne Momente auf der Bühne, aber auch abseits der Bühne. Wir wissen alle, es gibt auch noch ein Leben jenseits der Bühne. Das ist auch wichtig. Bühne ist nicht alles, aber für uns ist es doch viel und geht eben auch Hand in Hand.
Natürlich.
Und ich wünsche dir einfach nur alles Gute und danke dir für dieses schöne Gespräch,
liebe Christiane. Ich bedanke mich.